dem Airport Hilton. Ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind, hier im Studio und zu Hause. Wir haben jede Menge zu besprechen in den folgenden 2,5 Stunden. Eine klasse Woche für den deutschen Fußball, eine klasse Woche für den FC Bayern München. 3 Siege, und vor allem das Erreichen des Champions League Halbfinals und auch gestern 5-1 bei Union. Das macht den guten Eindruck, sehr gelöste Stimmung auch zwischen Mannschaft und Trainer. Man hat das Gefühl, jetzt passt das langsam zusammen, nicht, dass man die Trennung noch bereut. Und man hat ja keinen neuen Trainer bisher präsentiert. Das wird ein Thema sein bei uns in der Sendung. Überhaupt, ich habe es gesagt, tolle Woche für den deutschen Fußball, was den europäischen Wettbewerb angeht. 3 Mannschaften, Bayern, Dortmund in der Champions League im Halbfinale, Bayer Leverkusen, die ja Sonntag deutscher Meister wurden, Halbfinale, Europa League. Also, das ist richtig stark und die Bundesliga vielleicht doch besser, als wir sie manchmal auch machen. Und noch eine gute Nachricht, so ist es zumindest aufgenommen worden bei vielen Fußballfans für den deutschen Fußball. Julian Nagelsmann hat sich entschieden, hat sich gegen den FC Bayern entschieden und für den DFB, macht weiter bis zur WM 2026, USA, Kanada, Mexiko. Es ist sicherlich so, dass der DFB da jetzt als Gewinner hervorgeht aus dieser Geschichte, der FC Bayern als Verlierer, denn, ich habe es gerade gesagt, die Trainersuche geht weiter. Und wir gucken ganz nach unten in den Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga. Da wollte der 1. FC Köln gestern zu Hause gegen Darmstadt 98, gegen den Tabellenletzten, 3 Punkte holen und den Anschluss herstellen an die Relegationsplätze. Das Gegenteil ist passiert, man hat 0:2 verloren. Und jetzt ist das rettende Ufer noch weiter weg. Ich freue mich, dass er dennoch gekommen ist. Der Sportgeschäftsführer des 1. FC Köln hier ist Christian Keller. Guten Morgen. Da kommt er, begleitet von der Musik von Ayo, von Adel und Band. Christian, schönen guten Morgen. Kein so super leichter Gang, aber Respekt, dass du nicht eine Magen-Darm-Grippe oder sowas erfunden hast, sondern trotzdem gekommen bist. Ja, die Stimmung hat sich gestern dann schon gedreht. Am Ende war die Kritik groß, die Pfiffe laut, die Rufe laut. Die Mannschaft musste sich vor den Fans rechtfertigen. Wie hast du das wahrgenommen?
Also war gestern ein ganz bitterer Nachmittag für uns. Wir hatten uns viel vorgenommen. Wir wussten, dass wir mit 3 Punkten in dem Spiel eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, wieder ganz nah an Relegationsplatz beziehungsweise sogar an direkten Nicht-Abstiegsplatz ranzukommen. Was wir dann auf den Platz gebracht haben, war schlicht und ergreifend zu wenig. Oder wenn ich es härter ausdrücke, dann war es einfach nicht Bundesliga-tauglich. Und vor dem Hintergrund habe ich die Reaktion schon verstanden. Zumal ja auch die Fans, allen voran unsere Südkurve, uns bis dato in dieser Saison fantastisch unterstützt hatte. Deshalb war es gestern total okay, dass der Frust dann auch mal raus ist.
Wir sprechen gleich mit dir natürlich, was trotzdem vielleicht noch Hoffnung macht. 4 Spiele bleiben, 12 Punkte sind noch zu holen. Wir gucken natürlich auch aufs Restprogramm und besprechen die Situation des 1. FC Köln mit folgender Runde. Ich freue mich, folgende Gäste begrüßen zu dürfen. Er ist Europameister und hat alles gewonnen, ist TV-Experte. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Steffen Freund. Hallo. Außerdem begrüße ich recht herzlich den Chefredakteur Sport von Bild und Welt. Hier ist Matthias Brüggelmann. Guten Morgen, Matthias.
Hallo, guten Morgen.
FC Köln Insider vom Geiss-Blog. Marc Merten ist hier. Grüße dich, Marc. Schön, dass du da bist.
Danke.
Und natürlich kein Dofa ohne ihn, ohne unseren Stefan Effenberg. Hallo. Ja, und wenn wir gerade so beim Jubeln sind, können wir gleich weitermachen. Ich freue mich sehr, dass meine Kollegin Katharina Kleinfeld hier ist heute Morgen. Und sie beschäftigt sich mit der Frage der Woche und dem 1. FC Köln. Katharina, bitte.
Ja, einen schönen guten Morgen
ja,
auch von
genau.
mir.
Ja, genau.
Guten Morgen. Genau, wir kümmern uns um den 1. FC Köln, wollen mit Ihnen da ein bisschen diskutieren und natürlich nochmal zurückblicken auf den gestrigen Tag, auf dieses Spiel, bei dem eigentlich ein Sieg eingeplant war. Am Ende war es ein 0:2 gegen das Tabellenschlusslicht, gegen den SV Darmstadt 98. Und wir haben gerade unseren Gast Christian Keller gehört, der nach diesem Spiel der Mannschaft so ein bisschen die Bundesliga-Tauglichkeit gewissermaßen abspricht. Also auch die Pfiffe, auch das alles haben wir eben gerade nochmal vor Augen geführt bekommen. Die Bild-Zeitung titelt am Tag danach Köln K.O. Und das ist eben die große Frage. ist das tatsächlich auch der Bundesliga-K.O. beziehungsweise wird es der Bundesliga-K.O. für den FC und den Geistbock? Wir wollen Ihre Meinung hören, liebe Zuschauer. Machen Sie mit bei uns auf sport1.de, wo wir die Frage stellen, ist Köln noch zu retten, mit den Antwortmöglichkeiten nein? Köln steigt ab. Es sind eben aktuell nur 4 Punkte Rückstand bis auf den Relegationsplatz. Das wäre dann B. Jein, Köln schafft die Relegation. Es könnten übrigens auch noch mehr Punkte Rückstand werden dann heute, denn die Mainzer sind ja dann erst im Einsatz. Oder es ist Antwort C. Köln kann sich retten. Wir glauben daran. Das Ganze geht natürlich wie immer auch bei uns am Dopafon. Und dann sind wir sehr gespannt, wie Ihre Meinung ist.
Werden wir gleich bekommen die Meinung von Ihnen zu Hause zum 1. FC Köln. Und wir werden gleich auch über den FC sprechen, aber zunächst mal bleiben wir oder kommen wir zur Nachricht der Woche. So sehe ich es zumindest. Julian Nagelsmann hat sich entschieden, Stefan, beim DFB weiterzumachen. Erstens verstehst du es und zweitens begrüßt du es?
Beides ja. Also ich begrüße das, ich kann es total nachvollziehen. Ich glaube auch in der Kombination mit Rudi Völler, der ja vorher unterschrieben hat, den Vertrag verlängert hat, macht das total Sinn. Und ich glaube, er hat ein Zeichen gesetzt mit der Kaderzusammenstellung vor den letzten beiden Länderspielen. Das ist ja ein Zeichen und das sollte dann auch die Zukunft sein. Und ich finde das richtig, dass er verlängert hat, auf jeden Fall.
Steffen, wie siehst du es denn? Du begleitest ja die Nationalmannschaft schon seit vielen Jahren. Das richtige Zeichen, die richtige Entscheidung von Julian?
Ich meine, Bayern München ist natürlich nicht uninteressant. Und als Trainer, F ist ja auch hier, hat da gespielt. Ich hatte nur ein Angebot von den größten Vereinen in Deutschland. Wenn du da Trainer werden kannst, dann machst du es eigentlich. Und das ist schon eine Entwicklung, die ist interessant, dass du eben dann eher der deutschen Nationalmannschaft, dem DFB, den Vorzug gibst. Und ich muss aber trotzdem einen kleinen Punkt mit reinnehmen. Er hat jetzt 6 Spiele gemacht. Und dann ist für mich auch wichtig, okay, die Entscheidung, Rudi Völler zuerst, dann er, das ist alles sauber, besser als man eigentlich vom DFB erwartet. Aber dann zu wissen, Richtung WM, ich hoffe, dass der DFB eine Klausel mit reingesetzt hat, weil wenn wir in der Vorrunde ausscheiden würden, dann haben wir jemand hier in der Runde, der sofort auch die Schlagzeile bringt, den Bundestrainer bitte zu entlassen.
Also dass du... Oha. Erstmal kann ich Steffen dazu sagen, es gibt die Klausel. Also der DFB
Danke, super.
Hat das, finde ich, sehr, sehr gut verhandelt, indem es eben genau eine Möglichkeit gibt, im Falle eines Vorrundenaus, was wir alle nicht hoffen und wonach es ja glücklicherweise derzeit auch nicht aussieht, da dann eine Trennung herbeiführen zu können, die nicht automatisch das Auszahlen von 2 Jahresgehältern betrifft. Also insofern eigentlich aus DFB-Sicht der perfekte Vertrag.
Aber was Steffen ja auch andeutet, Bayern ist nicht mehr so ein Magnet, hat nicht mehr so eine Anziehungskraft? Oder ist es, so wie Max Eberl das gestern sagte, ja, der Stachel der Entlassung sitzt noch zu tief? Was ist da deine Deutung?
Ich glaube, man muss schon unterscheiden, wie DFB und Bayern München mit Nagelsmann umgegangen sind. Der DFB hat ihm klar gesagt, wir wollen dich, hier ist der Vertrag, alle Details geklärt. Beim FC Bayern war er bis zuletzt einer von mehreren Kandidaten. Er war nicht die Wunschlösung nach Xabi Alonso, sondern er war einer der Kandidaten, mit denen gesprochen wurde. Max Eberl, das ist bekannt, ist ein großer Fan von ihm, aber der FC Bayern ist zumindest jetzt noch nicht nur Max Eberl, sondern da gab es unterschiedliche Meinungen. Und insofern war der Status, zu dem Nagelsmann jetzt signalisiert hat, wir brauchen nicht mehr weiterreden, noch nicht der Status, wo der FC Bayern klar war, wir wollen ihn unbedingt. Insofern rede ich auch nicht unbedingt von einer Absage von Nagelsmann, sondern die Gespräche wurden beendet zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht so weit war wie der DFB.
Wenn wir jetzt mal so den deutschen Fußball nehmen, ist das, Christian, du hast andere Sorgen gerade, aber trotzdem blickst du über den Tellerrand hinaus. Ist das eine gute Nachricht für die deutsche Fußballnationalmannschaft, für den DFB, dass man diese Personalie jetzt unter Dach und Fach hat?
Also ich finde schon. Die Nationalmannschaft sollte von einem der besten Trainer in Deutschland trainiert werden. Und Julian Nagelsmann ist definitiv einer der besten Trainer, die wir in Deutschland haben. Und vor dem Hintergrund denke ich, dass eine sehr, sehr gute Nachricht ist. Und vielleicht mal in Abwägung, was jetzt besser ist, Bayern oder Nationalmannschaft. Also für mich ist die Nationalmannschaft die höchste und die größte Mannschaft, die wir in Deutschland haben. Und das ist aber auch die größte Ehre, diese Mannschaft trainieren zu dürfen. Und am Schluss geht es ja auch nicht nur um Geld, sondern vielleicht auch noch um ein paar andere Dinge.
Und ich, ich glaube auch ganz entscheidend war dieser Zeitpunkt, ne, der Unterschrift, dass du das eben nicht in die Vorbereitung der EM mit reinnimmst, sondern zum richtigen Zeitpunkt eine Entscheidung getroffen hast, sodass auch die Mannschaft sich jetzt wirklich auf das Wesentliche konzentrieren kann und das ist der Fußball. Marc, was wäre denn deiner Meinung nach passiert, wenn er sich für Bayern jetzt entschieden hätte? Wäre diese Euphorie, die um die Nationalmannschaft entstanden ist, sofort wieder gekillt, getötet worden?
Ich hätte die Situation im Sommer dann spannend gefunden. Er entscheidet sich jetzt für den FC Bayern, soll dann eine EM mit Deutschland bestreiten, je nachdem, wie weit es geht, und soll dann irgendwann im Sommer den FC Bayern übernehmen.
Es muss ja parallel eigentlich gehen.
Ich hätte das also die zeitlich sehr schwierig gefunden. Also völlig unabhängig davon, dass Julian Nagelsmann sich ja schon mal für den FC Bayern entschieden hatte, der FC Bayern dann einen anderen Weg gesehen hat. Insofern, dass er DFB-Trainer bleibt, ist für mich nur konsequent.
Und hat er jetzt dadurch nicht auch die Freiheit, die er braucht, um auch, sagen wir mal, unbequeme Entscheidungen, auch was den Kader für die Europameisterschaft angeht, zu treffen? Eher als wenn er schon wüsste, ich werde nach der EM bei den Bayern der Trainer sein?
Ich setze da gerne bei Effe an. Also das ist ja jetzt wunderbar gelaufen. Das ist ja eben unüblich für den DFB, wenn man die letzten Jahre sieht. Dass du ihm es schaffst, vor der EM Rudi Völler als Sportchef, Sportdirektor festzumachen. Er ist der Beste, haben wir gesehen. Er braucht nur ein Spiel, um Frankreich zu schlagen. Da haben andere ewig gebraucht. Und dann kommt eben Julian Nagelsmann auch in die Situation. Der Kopf des Gesamten, der alles organisiert, dass ich in Ruhe arbeiten kann, der ist da. Das ist doch wunderbar. Das ist die Konstellation, wenn wir nachher beim Köln auch beim FC besprechen. Das ist nämlich nie so einfach. Und deshalb glaube ich, dass das grundsätzlich alles positiv ist und ihm auch die Freiheiten gibt. Für mich ist nur wichtig, dass er daraus jetzt gelernt hat, das hat er. Er hat Stuttgarter Spieler genommen, die top im Verein sind, aber noch keine internationale Erfahrung. Hat er auch irgendwo eine Regel gebrochen, die wir früher noch in Anführungsstrichen erst leisten mussten. Ich war bei Schalke, da hat Berti gesagt, was soll ich denn mit dem? Aber nach Dortmund und dann Europa und UEFA Cup und Cup der Landesmeister damals, dann wurde ich interessant. Und das ist ja alles heute ganz einfach geworden. Hast 5 Bundesligaspiele, wirst du eingeladen. Aber dieser Weg jetzt, ich glaube, der ist gut. Und was ist denn passiert? Druck in Dortmund, die spielen alle top jetzt Champions League, die wollen alle mit, Goretzka gestern. Genau das möchtest du doch als Bundestrainer erreichen, oder?
Ja, also da werden wir sicherlich noch einiges zu besprechen haben, auch in der Sendung. Aber ich habe es gesagt, wir wollen uns auch mit dem 1. FC Köln beschäftigen. Und das machen wir jetzt. Und das war gestern natürlich ein herber Rückschlag. Und dementsprechend waren die Reaktionen auf dem Feld und auch auf den Rängen in Köln-Müngersdorf.
Vereint in Enttäuschung und Trauer. Fans und Spieler in Köln teilen ihr Leid nach der Vorentscheidung im Abstiegskampf.
Ich habe noch nie im Stadion geweint, doch heute zum ersten Mal.
Andere schreien, toben und schimpfen. Und auch Keller-Rausrufe sind deutlich zu hören.
Wir haben jetzt die Schnauze voll. Die Jungs, die müssen Gas geben, sonst geht das hier nicht mehr.
Und diese Jungs, können die überhaupt noch Gas geben? Köln wollte sich aufbäumen, war aber einfach zu schwach. Der FC ist selbst gegen das schlechteste Defensivteam der Liga erschreckend harmlos. Kaum Torgefahr und schon die ganze Saison gilt, die Kölner Offensive ist nicht Bundesliga-tauglich. Und auch die Abwehr nur bedingt. Es fehlt sichtbar an Stabilität, seit Jonas Hector die Defensive nicht mehr zusammenhält. Ein Qualitätsverlust, den Christian Keller mit seinen Transfers nicht wettmachen konnte. Kellers Bilanz nach 2 Jahren FC. Er hat den Sanierungsfall Köln finanziell stabilisiert. Doch sportlich ist der Verein unter Keller abgestürzt. Vor 2 Jahren schien in Köln noch alles in bester Ordnung zu sein. Doch auch Steffen Baumgart kann den immer schwächer werdenden Kader am Ende nicht über dem Strich halten. Und Nachfolger Timo Schulz sammelt 2024 auch nicht genügend Punkte. Der Trainerwechsel hatte keinen Trainereffekt. Fazit: Köln punktet zu Hause nicht mal gegen den Tabellenletzten. Man liegt schon 4 Punkte hinter Platz 16 und nicht einmal die Fans konnten das Team noch beleben. Es fehlt überall an allem. Wir fragen, was spricht jetzt eigentlich noch für den 1. FC Köln? Herr Keller.
Ja, was könnte das sein oder was ist das, was nach wie vor aus deiner Sicht für den FC spricht?
Also fangen wir vielleicht erstmal mit den Fakten an, die jetzt da drin waren. Die sind ja tatsächlich nicht von Hand zu weisen. Ja. Weil am Schluss zählt im Fußball das Ergebnis. Und das Ergebnis ist halt so, wie es jetzt...
Das auch noch.
Und das auch noch.
Das kommt jetzt auch.
Das ist wie ein früher Rückstand gegen Darmstadt.
Okay. Ich habe also, genug Geld da.
Das ist gut.
Nein, also ist einfach so, das Ergebnis ist nicht ausreichend. Und die Gründe dafür, die wurden, einige davon wurden genannt, aber... Schmeiße ich gleich zum zweiten Mal was rein, was am Schluss immer gilt. Es gibt keine Alternative zum Optimismus. Wir haben noch 4 Spiele. Schauen wir mal, was Mainz heute Abend macht. Und wenn es dann nur 4 Punkte bleiben sollten, dann haben wir nächste Woche in Mainz die Chance, nochmal ganz, ganz eng ranzurücken. Und die müssen wir versuchen zu nutzen.
Okay, klar, der Optimismus bleibt. Ihr seid Leistungssportler, ihr seid ehrgeizig. Natürlich gibt man nicht auf, ist ja gar keine Frage. Aber wir wollen ja auch so ein bisschen inhaltlich rangehen. Also, das Bild, was die Mannschaft jetzt gestern abgegeben hat, zu Hause, Stadion voll, Unterstützung ist da, das macht ja dann, sagen wir mal, dem neutralen Beobachter nicht so viel Mut. Verständlich, dass ich das so sehe?
Ja, komplett. Also wir waren ja wirklich in den Basics gestern schwach oder sehr schwach sogar. Wenn ich unsere Ballan- und Mitnahme sehe, unser Passspiel, auch die Bereitschaft, einen Ball zu fordern, dann war man da einfach total verängstigt und hatten... Angst davor, vor der eigenen Courage und natürlich auch Angst davor, dieses Spiel zu verlieren. Und das ist natürlich der komplett falsche Ansatz, weil am Schluss muss sich immer die Freude antreiben, etwas gewinnen zu können. Und uns treibt aktuell an, dass wir Angst haben, etwas zu verlieren. Und wenn du Angst hast, Angst ist immer ein schlechter Wegbegleiter und ein schlechter Ratgeber, dann sieht es halt so aus, wie es gestern ausgesehen hat.
Stefan, ist das aus einer Mannschaft rauszukriegen in der Kürze der Zeit, dieses Gefühl der Angst, Fehler zu machen, dieses Gefühl auch zu Hause, das war ja nicht die erste Heimniederlage, sondern zu Hause läuft es ja generell gar nicht so gut, wie das eigentlich für den FC laufen müsste. Kriegt man das weg? Kann man das wegkriegen?
Wenn du Hochleistungssportler bist und Angst hast, ein Spiel zu verlieren, obwohl das noch nicht mal angepfiffen wurde, dann wird es natürlich eng, die Klasse zu halten. Das ist ja klar. Köln hat verdammt viele Schwächen. Das ist zu Hause da, wo, wenn du sowieso im Abstiegskampf hängst, konzentrierst du dich extrem auf deine Heimspiele. Wenn du die nicht auf deine Seite ziehst, dann wird es schwierig. Das ist ja klar. Und auch so, wie sie sich präsentieren, da kommt der Tabellenletzte, du gehst in das Spiel rein, das Stadion ist voll, haben wir alles gesagt, und du kannst nicht liefern, dann hat das ja nichts mehr mit dem Bein oder wie auch immer zu tun, sondern das ist dann alles, was sich im Kopf abspielt. Und da bezweifle ich, dass das rausgeht in den letzten 4 Spielen beim FC Köln.
Marc, dieses, wir sind jetzt der Favorit, wir müssen eigentlich 3 Punkte holen gegen Darmstadt, das hat ja fast gelähmt, oder?
Ja, es hat auf jeden Fall gelähmt, obwohl die erste Viertelstunde noch halbwegs ansehnlich war. Und das Erstaunliche war, dass mit der besten Chance, mit dem Pfostenschuss von Ali Du, die Mannschaft danach in sich zusammengefallen ist. Also man hat die erste Großchance vergeben und dann gehen die Köpfe runter. Und dann verlierst du Zweikämpfe und dann passiert genau das, was Christian Keller beschrieben hat. Am Ende war das eines der schlechtesten Fußballspiele, die man wirklich seit langer Zeit im Müngersdorf gesehen hat, gegen einen wirklich schwachen Gegner. Und da musst du sagen, der 1. FC Köln ist im März ins Trainingslager nochmal geflogen und wollte sich genau auf diesen Moment einschwören. Timo Schulz hat gesagt, wir wollen uns genau auf diesen Moment mental vorbereiten, dass wenn wir in diesen Endspiele kommen, dass wir dann da sind. Die Mannschaft war nicht da, die Mannschaft war dem nicht gewachsen. Und dann muss man dann unterm Strich konstatieren, dann ist die Mannschaft nicht gut genug für die Bundesliga.
Also hast du die Hoffnung aufgegeben?
Ich sehe nach der Leistung gestern keine Chance, wie der FC in Mainz in einer Woche gewinnen soll. Mainz, die mit einer derart breiten Brust gerade spielen, mit einem Trainer, der die komplett verrückt macht und pusht. Die schießen Darmstadt aus dem Stadion, die schießen Hoffenheim aus dem Stadion. Wenn der FC so auftritt wie gestern, wird da auch der FC in Mainz aus dem Stadion geschossen. Also wenn jetzt nicht in den nächsten Tagen ein kompletter Wandel in den Köpfen der Spieler passiert, dann sehe ich nicht, wie der FC in Mainz bestehen soll.
Wir gucken mal aufs Restprogramm, Christian. Ja. Der 1. FC Köln spielt also in Mainz, dann 2 Heimspiele gegen Freiburg und Union, dann auswärts das letzte Spiel in Heidenheim. Momentan, würde ich sagen, sind alle besser als der FC.
Also ist de facto so. Wir wussten als wir in die Länderspielpause gegangen sind, dass die letzten 8 Spiele die Spiele sind, in denen wir es rumreißen können oder rumreißen müssen. Ich finde, das hat sich auch punktemäßig oder ergebnismäßig ganz ordentlich angelassen. 1-1 in Augsburg war in Ordnung. Ein sehr glücklicher Heimsieg gegen Bochum, aber ab und zu brauchst du das Momentum auf deiner Seite, war auch in Ordnung. In München war die Leistung okay im Rahmen unserer Verhältnisse, dass du da jetzt nicht hinfahren kannst und denkst, du gewinnst, war auch noch okay. Gestern haben wir natürlich ein Spiel hergeschenkt, was ein absolutes Muss-Spiel war. Und da bin ich dann schon bei Marc Merten mit dieser Leistung. Und wenn wir jetzt nicht einen Quantensprung nach vorne machen, dann wird es nicht reichen. Ne?
Was ist der Einfluss von Timo Schulz bisher? Ganz anderer Trainertyp als Steffen Baumgart. Steffen, der sehr emotionale, der am Ende aber auch den Glauben an die Mannschaft verloren hat. Timo, sehr ruhig. Ist das der richtige Charakter, der richtige Angang für die Situation jetzt?
Also Timo macht es bis dato sehr, sehr gut. Vom ersten Tag an hat er der Mannschaft klar vermittelt, was das Allerwichtigste ist, nämlich dass er total davon überzeugt ist, dass wir das schaffen können, und zwar mit diesem Kader. Er arbeitet sehr systematisch im Training. Er probiert auch, den Spielern Selbstvertrauen zu vermitteln. Er ist sicherlich nicht immer so ruhig, wie er sich dann nach außen gibt. Er kann schon auch lauter, und er ist auch im Innenverhältnis laut, wenn das sein muss, oder auch mal auf dem Platz, wenn das sein muss, aber findet da eine gute Mischung. Also am Trainer liegt es sicherlich nicht. Ja.
Damit nicht nur du Geld reinwirfst, sage ich jetzt, die Wahrheit liegt ja auf dem Platz, und werfe jetzt mal 3 Euro in unser Schweinchen, und das wollen wir uns jetzt auch anschauen, Stefan. Die Tore, die gestern Darmstadt geschossen hat, das 0-1, das war in der 57. Minute, ist ein Eckstoß. Wir gucken uns das erstmal so an. Und Stefan, du hast dann auch nochmal ein Standbild vorbereitet, weil dir einiges aufgefallen ist da im Defensivverhalten des ersten FC Köln.
Ja, gar nicht einiges aufgefallen, sondern hier ist ja klar die Anweisung vom Trainer: Wir decken im Raum bei Standard, also sprich bei seitlichen Freistößen oder so wie hier eben beim Eckball. Ich bin der Meinung, wenn du sowieso verunsichert bist, ist es immer besser, wenn du den Spielern eine klare Zuordnung gibst. Also sprich bei Eckball Mann gegen Mann, das ist dein Mann, bekämpf ihn. Der schießt gegen mich kein Tor, und das tun sie hier halt in der Szene nicht, sondern sie decken im Raum, und dann liegt der Ball 6 Meter vorm Tor.
Wir sehen es hier nochmal. Personell ist das ja eine Überzahl von Köln.
Ja, aber nochmal, keine klare Zuordnung, sondern wir verteidigen. Ich weiß, dass du das weißt.
Danke! So,
das habe ich dir ja vor der Sendung schon erklärt. Und wenn du eh verunsichert bist, dann ist es immer besser, dass du eine klare Aufgabe hast und das auch dem Spieler dann sagst. So. Und hier ist dann keiner zuständig. 6 Meter vor Tor liegt dann der Ball blank und kein Kölner geht hin, sondern alle warten und verlassen sich mehr auf den anderen. Und was machen die Darmstädter? Sind handlungsschneller und machen das Tor.
Aber das ist ein Problem, das der FC jetzt schon seit Monaten hat. Ich weiß noch, wir haben nach dem Bayern-Spiel darüber gesprochen. Der FC hat jetzt, glaube ich, das ist das 5. Gegentor nach Ecken in der Rückrunde. Das ist einfach zu viel. Und da muss man irgendwann da mal umstellen. Und vor allem muss man irgendwann im Kopf klarer sein in diesen Momenten. Und das ist der FC nicht.
Und das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft sozusagen, da auf eine Mannorientierung umzustellen,
nein,
oder?
Nein, sicherlich nicht. Aber du hast natürlich als Trainer auch erstmal die Frage, kennst die Situation auch, was wollen in Anführungsstrichen die Spieler? Es gibt ja die 3 Möglichkeiten. Es gibt auch die kombinierte Mannraumdeckung. Also eins davon musst du dich entscheiden. Wenn du dich dafür entscheidest, muss aber trotzdem, und das hat Darmstadt ja auch, wie das muss man auch mal loben, clever gemacht, der erste Lauf zum kurzen Pfosten und dort eben vor dem ersten Kölner am Ball zu kommen und dann ihn leicht abfälschen. Danach ist es schwer zu verteidigen. Und das hat Darmstadt in der Situation super gemacht. Und dann ist der Ball in der Zone, wo dann eben auch viele Gegner sind, 50-50, und Clara macht ihn dann rein. Also das war eine klasse Variante. Das muss man auch mal positiv anerkennen.
Aber ich glaube, am Schluss ist es gar nicht so entscheidend, ob im Raum gemischt oder nur gegen den Mann. Das, was du machst, musst du halt richtig machen und mit voller Überzeugung. Und bei uns fängt es da schon an, dass wir einfach nicht richtig im Raum stehen. Also da hängen ja immer schöne viele Bilder in der Kabine aus, wer wo stehen soll, bei welcher Variante. Und so da zu stehen, da hängt kein einziges Bild in der Kabine aus. Und das ist natürlich das, was bitter ist, weil du musst halt, bin ich auch wieder bei Basics, du musst die Basics richtig machen. Und beim Standard in der Position sauber zu stehen und dann in den Ball reinzugehen und nicht zu warten, bis der Ball kommt, das sind halt Basics. Und wenn du es nicht machst, dann passiert halt sowas.
Die Frage ist, sind die Spieler zu schlecht, in Anführungszeichen, oder sind sie gerade nicht in der Lage, das abzurufen, was sie potenziell in sich hätten?
Also bei einem Standard richtig positioniert zu sein und den absoluten Willen zu haben, das Tor zu verteidigen. Das hat nichts mit Grundqualität zu tun.
Nein,
das
aber wir haben ja die ganzen 90 Minuten gesehen und da schon auch, da gibt es ja durchaus auch Ansatzpunkte, wo man sagt, also das ist dann qualitativ vielleicht auch nicht gut genug für die Bundesliga.
Also wir haben sicherlich eine Mannschaft, wo vor Saisonbeginn klar war, dass wir um den Klassenerhalt in der Bundesliga spielen werden. Wir haben aber auch eine Mannschaft, die es deutlich besser kann, wie das, was sie jetzt gestern geleistet hat oder was sie dann auch in einigen Spielen davor geleistet hat. Die Frage ist halt, warum sind etliche Spieler unter ihrem eigentlichen Leistungsniveau? Und daran haben wir jetzt noch 4 Spiele Zeit zu arbeiten, dass wir das Leistungsniveau anheben. Aber ich würde auf keinen Fall unseren Spielern ihre Qualität absprechen.
Wie siehst du das, Steffen? Also die Frage ist ja, sind andere Mannschaften in der Bundesliga qualitativ ähnlich aufgestellt oder ist der FC qualitativ auch da, wo er in der Tabelle steht?
Also wenn ich die letzten Spiele sehe, also gegen Bayern München, das war nicht schlecht. Es gab 2 oder 3 gute Chancen auch hier in München.
Man hätte den Ausgleich schießen können kurz vor.
Genau, dass wir nochmal zurückgekommen. Dann hast du gegen Bochum das Spiel nochmal gedreht. Also du bist schon in der Lage mitzuhalten. Aber dann sehe ich das Spiel gestern gegen die schlechteste Mannschaft der Liga, Darmstadt. Dann muss man ganz klar sagen, wenn du dort eben nicht irgendwie das Spiel gewinnst, dann musst du noch nicht mal gut spielen. Und so eine Standard, das ist, kann immer passieren. Du musst es halt drehen, wie gegen Bochum. Aber das Spiel selber im Ballbesitz der 1. FC Köln ist im Moment für mich die schwächste Mannschaft in der Liga. Und wenn du gewinnen musst, dann brauchst du natürlich auch die Qualität im Ballbesitz, dir Chancen zu kreieren. Alidou, das war die Einzige am Pfosten. Das war alles an Torchancen. Und dann gegen den Letzten in der zweiten Halbzeit dann auch spielerisch und dann Standards gehören alles mit dazu. Wieso hast du eigentlich nicht die Gefährlichkeit? Du hast ja mit Tigges noch auf der Bank, du hast ja Kopfballstark. Es war ja mal eine Stärke des 1. FC Köln, dort viele Flanken zu bringen, Modest und irgendjemand ist da im Zentrum und setzt die Philosophie um. Jetzt habe ich das Gefühl, beim 1. FC Köln ist gar keine Philosophie mehr und dann steigst du ab.
So, und wenn du natürlich dann nur nach 30 Spieltagen nur 23 Tore schießt, das ist natürlich eine Zahl, die ist unterirdisch, das muss man so sagen. Und wenn du aus den letzten 10 Spielen auch nur ein Spiel gewinnst, in dieser entscheidenden Phase auch der Saison, dann spricht eigentlich alles dafür, dass wahrscheinlich Köln den Gang in die zweite Liga angehen muss.
Noch ein Punkt noch zu der Qualitätsfrage, die wir diskutieren. Wir haben jetzt 2 sehr unterschiedliche Trainertypen gehabt, mit Steffen Baumgart und Timo Schulz. Und unter beiden ist dieses, falls es vorhanden ist, dieses Potenzial nicht zur Entfaltung gekommen. Also das spricht für mich auch sehr klar dafür, dass es vor allen Dingen Qualitätsproblem des Kaders ist und nicht so sehr die Frage, wo sind die Prozente noch zu wecken, die mittlerweile nicht auf den Platz gebracht werden konnten.
Ja, und die Diskussion, also da ist ja Christian Kellers Haltung immer, ja, die Qualität müsste eigentlich reichen. Die Frage ist nur, ob die Einschätzung stimmt.
Also ich bleibe bei dem, was ich gerade eben gesagt habe. Es war klar, dass wir um Klassenerhalt kämpfen. Ich sehe aber jetzt neben dem Spiel gestern, also ich sehe jetzt exemplarisch, sehe nicht, dass Darmstadt eine qualitativ bessere Mannschaft auf dem Platz hatte, aber am Schluss gewinnt Darmstadt das Spiel zu Recht. Die Frage ist, warum wir nicht in der Lage sind, aus meiner Sicht, bin ich aber natürlich offen für abweichende Meinung, bessere Kaderqualität als die Darmstadt hatte, und das sage ich mit allem Respekt gegenüber Darmstadt, warum wir nicht in der Lage sind, das auf den Platz zu bringen und dann tatsächlich mit Ball so gut wie gar nichts zustande kriegen. Und wenn wir uns dann mal was herausgespielt hatten, waren ja ein paar Szenen dabei, wo jeweils abseits gepfiffen wurde. Ich glaube, wir waren 2x im 1-gegen-1 vom Torwart, umspielenden Torwart schießen Ball vorbei. Nicht mal das haben wir hingekriegt und das ist dann am Schluss der Causus Knaxus.
Aber das ist doch dann, wenn ich da reingreife, ist genau das Problem in dieser Saison, wenn du immer und immer wieder davon sprichst, dass immer wieder dieselben Fehler gemacht werden. Wenn du immer wieder dieselben Fehler machst und sie nicht abstellen kannst, dann muss man doch davon sprechen, das ist eine Frage der Qualität.
Ja, ist es ja auch.
Denn am Ende musst du irgendwann mal dazulernen und genau diese Fehler abstellen. Sei es bei Standards, sei es im 1-gegen-1 gegen den Torhüter, dass du die Kaltschnäuzigkeit hast vor dem Tor, diese richtige Entscheidung dann zu treffen. Und da reden wir halt wirklich seit Monaten darüber, dass der FC diese Fehler nicht abstellen kann. Und dann ist es eine Qualitätsfrage.
Bevor wir noch gleich Kader und ganz tief ins Detail, was die letzten 2 Jahre passiert ist, aber jetzt die Situation. War Luca Waldschmidt, kenne ich ja, war bei mir auch U16-Nationalspiel, hat einen super Abschluss, einen klasse linken Fuß, kann Spiele entscheiden wie gegen Bochum, war lange verletzt. Marc Uth, glaube ich, gefühlt seit 2 Jahren immer wieder Verletzungen rein, raus. Das sind die Unterschiedsspieler, die Köln nur noch hat. bevor wir jetzt später zum Kader kommen. Aber wenn die schwächeln, dann ist natürlich im Ballbesitz und bei Standards nicht diese Top-Qualität mehr auf dem Platz, um in der Bundesliga zu bestehen.
Und dann hast du nämlich nicht mehr die Führungsspieler, die du brauchst in so einer Situation, weil sie dir eben ausfallen wegen Verletzungen oder einfach wegen permanenter Formschwäche. Das ist einfach so. In so einer Situation, in der sich die Kölner befinden, wo sind die Führungsspieler? Also ich frage dich jetzt mal, wo sind die Führungsspieler?
Also es ist sicherlich richtig, dass wir jetzt, der Kader hat schon ein paar Spieler, die, wenn sie an ihrem Limit spielen, überdurchschnittlich gute Bundesliga-Qualität auf den Platz bringen können. Jetzt wurde gerade Luca Waldschmidt Wort genannt. Dann würde ich da sicherlich neben Marc Uth auch noch einen Flo Kainz dazu zählen, der in der vergangenen Saison ein totaler Leistungsträger war. Ich würde Dejan Lubicic auch dazu zählen. Ich finde, dass auch Jeff Chabot das rechtfertigt. Der ist auch der einzige Spieler, der wirklich konstant über die Saison seine Leistung bringt. Also einzige Feldspieler, Marvin Schwäbe ist auch in Ordnung. Also wir haben schon ein paar Jungs, die das könnten. Aus unterschiedlichen Gründen kriegen es halt etliche derer, die den Karren ziehen könnten, nicht hin.
Ja, und über die Situation, die sich dann vielleicht nicht mehr vermeiden lässt, nämlich den Gang in die zweite Liga und was das dann heißt für die Spieler, die du gerade erwähnt hast, die Leistungsträger sind, die wahrscheinlich auch nicht gehalten werden können, und wie die Situation beim 1. FC Köln sich dadurch verändert, sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Natürlich schauen wir auch noch auf den FC Bayern München, auf das Spiel gegen Union, die tolle Europapokalwoche des deutschen Fußballs. Und natürlich sprechen wir auch nachher noch mal über die Trainersuche beim FC Bayern München. Bin gespannt auf Vorschläge aus der Runde. Nach einer kurzen Pause melden wir uns hier wieder. Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Heutigen Sonntag. Wir melden uns wie immer aus dem Airport Hilton in München und sind mitten in der Diskussion mit dem Geschäftsführer Sport des 1. FC Köln, Christian Keller, über den FC. Gucken noch auf das zweite Tor der Darmstädter. Und Stefan, auch da, sagen wir mal so, gibt es eine Szene, wo man hier vielleicht nicht runter muss, oder?
Grundsätzlich gehst du ja nur runter, wenn du weißt, du kannst den Ball spielen oder mit einem Foul die Situation bereinigen. Aber mei, das Spiel wurde jetzt nicht deswegen verloren. Ne? Aber es ist natürlich alles unglücklich. Alleine dieser Kopfball von Hübers, dann dieser Zweikampf. Bleib auf den Beinen und nimm das Laufduell an und stell ihn weiterhin. Ja, und dann ist das natürlich auch unglücklich. War ja insgesamt unglücklich für die Kölner.
Aus einem Abstoßen Gegentor kassieren, also das ist... sagt, glaube ich, alles. Warum spielen alle Vereine mittlerweile hinten raus? Weil das Erfolgsversprechende ist. Und so ein Ding lang nach vorne knallen und dann ein Gegentor kassieren, obwohl man ja besser als die Offensivspieler sich zum Ball stellen kann. Schon erschreckend.
Christian hat genickt.
Ja, also kann ich jetzt wenig hinzufügen. Nur noch das, was schon beim langen Ball nicht richtig in der Tiefenstaffelung stehen, das könnte man vielleicht ergänzend noch sagen. Dann ist die Szene komplett analysiert. Ansonsten zeigt die Szene vielleicht auch ganz gut, der Spieler da runtergeht, das ist ja Max Finkgräfe, das ist sicherlich ein junger Mann, der jetzt überhaupt nichts zur Situation beitragen kann, der ist 19
Jahre alt. Teilweise tolle Spiele gemacht hat die Saison.
Ganz tolle Spiele gemacht hat, komplett unbefreit und komplett unbekümmert und befreit aufgespielt hat bis dato. Und wo man natürlich gestern auch gemerkt hat, dass er leider das Herz nicht in beide Hände nehmen sollte, sondern einfach auch zu viel nachgedacht hat. Da aber überhaupt kein Vorwurf. Also Max und insgesamt allen jungen Spielern ist in so einer Situation dann auch ein Fehler zugestanden.
Aber einen Satz würde ich kurz noch analytisch sagen. Genau. Die Staffelung stimmt ja nicht, du hast drei. Schmitz war noch rechts ganz allein, aber er muss einrücken. Er muss Sicherung geben, Hübers und Finngräfe, weil die beide klar im 1-1 sind. Und das ist natürlich aus meiner Sicht ein ganz einfacher Fehler.
Sind aber bei der Qualität dazu, der Spieler.
Entschuldige, hier sehen wir das schön, Schmitz ist ganz rechts und dann hast du im Zentrum zweimal 1-1. Und wenn der erste Kopfball gewonnen wird, ist danach 1-1 Richtung Torwart und Finngräfe ist natürlich dann in der Situation, der auch einen Zweikampf mal verlieren kann, ist dann der Letzte. Ich finde den ja auch wunderbar, das ist ein Junge, der geht seinen Weg. Nur, das sind ja Dinge, da muss auch der Trainer, das muss man alles vorher klären und wer spricht. Schmitz muss vorher einrücken, damit er einfach noch Finngräfe helfen kann.
Genau, das meinte ich. Beim höchsten Tempo, dann klärt er die Situation wahrscheinlich.
Das meinte ich mit Tiefenstaffelung, wir hatten einfach kein Sicherungsdreieck und das muss man natürlich dann haben in so einer Situation.
Aber da muss man eben dann auch Name und Hausnummer nennen und ich hoffe, das macht Timo in den Sitzungen, weil sonst kommst du nämlich keinen Schritt weiter, weil du musst die Verantwortung übernehmen als Spieler in dieser Situation.
Es wird gemacht.
Gut.
Ich finde den Auftritt von dir, Christian, wie immer sehr ehrlich, sehr offen. Weil wenn ich mir überlege, ich bin Spieler vom 1. FC Köln und sitze zu Hause und gucke mir das an, dann hätte ich das Gefühl, der Geschäftsführer, der traut uns auch nicht zu.
Nee, aber was soll ich jetzt sagen? Ich kann ja nicht sagen, wir haben gut gespielt oder wir haben da jetzt gerade super einen langen Ball verteidigt. Es war halt nicht so. Wir haben die Ecke nicht gut verteidigt, wir haben es mit Ball nicht gut gemacht. Am Schluss, und das habe ich vorher, glaube ich, zum Ausdruck gebracht, glaube ich an unsere Mannschaft. Und es ist ja dann auch meine Mannschaft mit.
Ja, ja.
Also ist es meine Verantwortung. Und bevor die Mannschaft kritisiert wird, jetzt kritisieren wir ja eine Spielleistung und nicht einzelne Spieler. Aber bevor eine Mannschaft kritisiert wird, dann muss ich kritisiert werden, ne? Weil ich bin am Schluss hauptverantwortlich.
Machen wir gleich. Ja. Aber zunächst, Katharina, ihr habt ja eine Entscheidung getroffen, den Trainer zu wechseln. Und Katharina hat sich das noch mal ein bisschen genauer angeguckt, ne?
Ja, und vor allem insgesamt auch, wo die Zuschauer, wo die Fans eigentlich die Verantwortlichkeiten sehen, wenn wir schon genau bei diesem Thema eben sind. Und da haben wir ein paar Reaktionen rausgesucht. Einige, die springen da Timo Schulz an die Seite und schreiben beispielsweise: Timo Schulz, das ist die ärmste Sau von allen, können froh sein, dass es überhaupt einen Trainer gegeben hat bei all den Themen, der den Job machen wollte. Der nächste, der geht da eher wie so wieder ein bisschen in Richtung des Trainers und schreibt, also diese mentale Vorbereitung muss mal echt hart hinterfragt werden. Was machen die Trainer bitte vor dem Spiel mit den Spielern, dass die so unfassbar verunsichert auftreten? Der nächste nimmt eher das große Ganze ins Visier und sagt, der Tiefpunkt ist erreicht, alle Verantwortlichen müssen gehen, wir brauchen mehr als einen großen Umbruch. Und der nächste dann wieder: Ja, die Frage, ist das überhaupt die richtige Entscheidung gewesen am Ende, einen Steffen Baumgart gehen zu lassen, beziehungsweise zu gehen und dann Timo Schulz zu installieren? Wir gucken mal auf die harten Fakten, wie das eigentlich im Bundesliga-Vergleich aussieht. 6 Vereine haben in der laufenden Saison ihren Trainer gewechselt. Der erfolgreichste vom Punkteschnitt her ist der Mann, der bei den Mainzern angestellt ist. 8 Spiele ist er bislang schon dort, Bo Henriksen, und hat dadurch einen Punkteschnitt von 1,8 Punkten pro Spiel eingeheimst. Dann haben wir noch die Augsburger, Wolfsburg, Union, Köln und Bochum, bei denen es ebenfalls der Fall war, dass der Cheftrainer gewechselt wurde. Heiko Butscher hat da den schlechtesten Punkteschnitt nach 2 Spielen, eine Niederlage und ein Unentschieden waren das mit 0,5. Und danach kommt eben dann Timo Schulz. 14 Spiele ist er im Amt. Bislang sind dann nur 2 Siege rausgesprungen und das macht einen Punkteschnitt von 0,9 Zählern pro Spiel. Und dann gebe ich eben nochmal diese Frage, die hier eben als letztes aufgeführt war, zurück in die Runde und an Christian Keller. War es die richtige Entscheidung, Steffen Baumgart gehen zu lassen?
Christian, es war ja nicht nur eine Entscheidung, die du getroffen hast, sondern Steffen hat ja, glaube ich, auch gesagt, es funktioniert nicht mehr, oder?
Also ich glaube ganz grundsätzlich, dass der Blick in den Rückspiegel selten was bringt. Was soll man jetzt über eine Entscheidung reden, die im Dezember getroffen wurde? Jetzt haben wir Ende April und Ende April sind die Ausgangsvoraussetzungen jetzt so, wie sie sind. Also müssen wir jetzt drüber reden, wie können wir jetzt in den 4 Spielen vielleicht das Ruder nochmal rumreißen oder den Blick noch weiter nach vorne richten. Aber jetzt die Trainerentscheidung nochmal zu kommentieren, das sehe ich jetzt tatsächlich, wenn ich das sagen darf, wenig Sinnhaftigkeit drin.
Gut, aber dann reden wir über den Trainer, der jetzt da ist.
Das mache ich lieber,
ja. Ja, genau. Keine Bundesliga-Erfahrung, keiner, der jetzt, sagen wir mal, so ein Feuerwehrmann-Image hat, der sozusagen die Situation kennt. Das war ja, wenn man jetzt die Situation sich anschaut, die Tabellensituation, dann schon ein Risiko, auf so jemanden zu setzen, auf ein relativ unbeschriebenes Blatt.
Also das war eine ganz klare Inhaltsentscheidung. Ich habe ja vorher schon ein paar Argumente gesagt, die ich denke, die Timo gut macht. Er ist in der Lage, sehr, sehr strukturiert und auch entlang von einer klaren Konzeption mit der Mannschaft zu arbeiten. Er kommuniziert gut mit der Mannschaft. Er hat auch etliche Spieler, die vielleicht so ein bisschen nicht mehr auf der Höhe waren, schon mal wieder deutlich näher rangeführt. Ich würde das mal Farid Alidou exemplarisch nennen. Vielleicht auch ein Sargis Adamyan und da würde mir noch mal ein paar einfallen. Also in Summe ist der Trainerjob okay, den er macht. Und ich habe es vorher schon gesagt, am Timo liegt es nicht. Mhm. Es muss die Mannschaft dann halt auch
aber
mal
okay klingt jetzt nicht
liefern, ne?
Wie ein Lob, so richtig.
Bitte?
Der Trainerjob, den er macht, ist okay. Das klingt jetzt nicht wie...
Also ich habe vorhin gesagt, in der ersten Aussage, er macht es sehr gut.
Ja,
genau. Aber ich muss ja auch nicht immer das gleiche Wort verwenden. Also okay ist in dem Fall sehr gut.
Okay, also dann in dem Fall sage ich okay, sehr gut. Dann war das sehr gut.
Nein, aber ich muss da jetzt mal, Matthias, du wolltest ja, weil die Statistik ja schon sehr beeindruckend ist. Und ich finde, diese Statistik, der Trainerwechsel deckt sich mit dem Gefühl, was man hat, wenn man den Bo Henriksen sieht. Ich weiß noch, als Mainz den vorgestellt hat, ich dachte, was ist denn hier jetzt los? Ja, da war
jemand, das ist wahnsinnig,
der eine Freude ausgestrahlt hat, eine Begeisterung. Ja. Und ich konnte mir gleich vorstellen, Mensch, wenn der so gegenüber der Mannschaft auftritt, wenn der so gegenüber den Fans auftritt, dann ist das das, was einer Mannschaft gut tut in der Phase, in der man ist. Und dass da der Erfolg sich eingestellt hat mit einem, der einen wahnsinnigen Glauben und Überzeugung versprüht hat und eine Leidenschaft. Ich glaube, das ist das, was einem Verein in so einer Situation hilft. Oder man holt jemanden, der den Ruf hat, ich kann Abstiegskampf, ich habe schon x Vereine gerettet. Das wären so für mich die beiden Ansätze. Und bei Timo Schulz sehe ich beides nicht. Ja, weder diese Baumgart-Art, auch was von der Mannschaft wegzunehmen durchs Auftreten, durch Begeisterung, durch Identifikation, aber eben auch nicht die Überzeugung, die er ausstrahlt, hey Leute, ich habe schon drei gerettet und so geht's.
Ich glaube, der FC wollte mit Timo Schulz einen kleinen Gegenentwurf zu Steffen Baumgart setzen, der mit seiner Art unglaublich lange Erfolg hatte, weil er die Mannschaft begeistern konnte. Dann aber, wie Steffen es schon gesagt hat, den Glauben an die Mannschaft verloren hat und dadurch quasi durch seine eigenen Zweifel die Mannschaft noch mehr verunsichert hat in seiner emotionalen Art. Und Timo Schulz sollte da, glaube ich, eher so eine Art Ruhepol sein. Das Problem ist, er ist ein Mängelverwalter und mehr ist Timo Schulz tatsächlich aktuell nicht. Er ist ein Mängelverwalter des Kaders, der nicht gut genug ist für die Bundesliga. Und wenn man jetzt nur auf diese Zahlen schaut, 0,9 Punkte, da muss man berücksichtigen, du hast gesagt, zwei Siege hat der FC geholt. Ja, aber welche? In Überzahl gegen Frankfurt und gegen Bochum in der 91. und 93. Minute. Ein Spiel, das man eigentlich auch von der Leistung her hätte durchaus verlieren können. Insofern hat man da tatsächlich 2024 erlebt mit einem neuen Trainer, der wirklich nur in der Lage war, die Mannschaft halbwegs ja, ein bisschen wieder aufzurichten. Aber das reicht dann einfach im Gesamten nicht.
Stefan, bist du da bei Matthias, der so diese zwei Trainertypen skizziert hat, die du im Abstiegskampf brauchen kannst? Also entweder den, der dich emotional erreicht oder den, der dir mit seiner Erfahrung, mit dieser Abstiegskampferfahrung einfach Sicherheit gibt. Und das hat man ja das Gefühl, dass der Mannschaft Sicherheit fühlt. Also
ich glaube schon, wenn du in einer sportlich extrem schwierigen Situation steckst, nämlich Abstiegskampf, glaube ich, brauchst du schon einen Trainer, der vorangeht, das auch zeigt, der das ganze Umfeld auch mitnimmt, so wie in Mainz. Das muss man ja so sagen, auch so wie sie Fußball spielen. Das ist ja wirklich eine Anlage bei den Mainzern, obwohl sie unten im Keller stehen. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass du dann wirklich einen Trainer hast, auch an der Seitenlinie, der das auch lebt. Wirklich 90 Minuten vor dem Spiel, nach dem Spiel. Das ist jetzt Timo Schulz nicht. Ist genau ein Gegenpol dazu. Das war jetzt deine oder eure Entscheidung. Ob sie aufgeht, werden wir vielleicht schon nächste Woche wissen. Oder eben ein wirklich, der sich im Abstiegskampf auskennt. Also ich gebe dir da schon recht mit den Argumenten, die Matthias genannt hat.
Du hast gerade gesagt, du stehst in der Verantwortung und du möchtest auch, wenn, dass du kritisiert wirst. Welche Fehler kreidest du dir denn an? Denn gestern gab es dann ja auch von den Rängen Keller rausrufe, muss man nicht überbewerten, aber das war da. Haben alle gehört, die im Stadion waren. Welche Fehler habt ihr in der Geschäftsführung auch gemacht?
Also vielleicht erstmal noch zu den Unmutsbekundungen, habe ich ja einleitend schon gesagt, kann ich komplett nachvollziehen. Allen voran auch deshalb, weil natürlich das Stadion und insgesamt ja die ganze Stadt bis dato wie eine Wand hinter uns gestanden ist. Wenn man auch gestern wieder die Fahnenaktion sieht, die aktive Fanszene initiiert hat mit 40.000 roten Fähnchen, die da in Köln verteilt worden sind, dann ist es schon bemerkenswert gut. Also die Unterstützung ist extrem groß, die Menschen sind extrem wohlwollend. Und wenn du dann mit so einer großen Hoffnung und Erwartungshaltung in so ein Spiel reingehst und wirst dann so enttäuscht als Fan, als Zuschauer, dann verstehe ich schon, wenn da Frust, Aggression da ist. Und wenn die halt auch mal raus muss und dann ist es halt dann so, dann muss ich es auf einen konzentrieren, auch wenn das in dem Fall ich bin. Ne? Und da sage ich nochmal, das ist auch richtig, dass mir lieber die schreien meinen Namen raus, wenn sie gegen die Spieler schreien oder gegen den Trainer, weil die müssen nächsten Sonntag auf dem Platz Fußball spielen und das müssen sie besser tun, wenn wir die letzte Chance noch nutzen wollen. Also das mal vorne weggeschickt jetzt zu den Fehlern. Ich hatte schon mehrfach gesagt, dass es mir nicht gelungen ist, die beiden Abgänge von Jonas Hector und Elias Skiri zu kompensieren in der Kaderplanung im vergangenen Sommer. Das waren unsere absoluten Unterschiedsspieler, an denen letztendlich die Stabilität der Mannschaft gehangen ist und die dann auch vorangegangen sind, nicht immer zwingend verbal, sondern einfach auch Kraftleistung. Auf der Sechserposition tun wir uns sicherlich über die ganze Saison hinweg schwer, das Niveau von Elias einigermaßen zu kompensieren. Jonas war weit mehr als ein Linksverteidiger und das ist sicherlich ein Hauptgrund, warum wir es so machen, wie wir es bis dato machen. Ne?
was ja immer mal wieder kommt, auch du bist damals angetreten, bis 22 im April gekommen, in Regensburg, sehr gut gearbeitet, in der zweiten Liga mit einem kleinen Etat, ganz schön was auf die Beine gestellt. Und das war das Ziel beim FC auch, mit, sagen wir mal, überschaubaren Gehältern, mit überhaupt überschaubaren Ablösesummen, den Verein finanziell zu konsolidieren und trotzdem in der Klasse zu halten. Und damals haben ganz viele schon gesagt, das wird nicht aufgehen, dieser Weg. Also ist die Konzeption, diese Philosophie, es ist noch nicht durch, ich weiß, aber ist die, sagen wir mal, bis zu einem gewissen Grad schon gescheitert?
Also ich möchte jetzt nicht in Rechtfertigungsmodus kommen, weil ich stecke jetzt gern nochmal was rein. Ich habe es vorher schon gesagt, am Schluss zählt das Ergebnis. Ergebnis ist nicht gut, Punkt aus. Ja. Wenn ich jetzt Gründe anführe, warum das Ergebnis so ist, dann mag sich das jetzt relativ schnell wie Rechtfertigen anhören. Aber die Gründe sind nun mal halt da. Fakt ist, der FC war in einer wirtschaftlichen Situation, in der du als sportlich Verantwortlicher nicht sagst, du kannst aus dem Vollen schöpfen, sondern wo der klare Auftrag war, spar einen erheblichen Anteil des Kaderbudgets ein, um darüber das wirtschaftliche Überleben zu sichern. Mhm. Das haben wir getan. Also wir haben das Kaderbudget, beginnend von dem Tag, wo ich gekommen bin, bis zum heutigen Tag, um rund ein Drittel reduziert. Und das ist dann schon mal eine Hausnummer, zumal das Kaderbudget davor schon im hinteren Mittelfeld nur angesiedelt war. Jetzt sind wir unter den letzten drei, was das Budget für den Lizenzkader anbelangt. Das mag sich komisch anhören, weil der FC grundsätzlich von seiner Wucht und von seiner Strahlkraft natürlich einer der größten Bundesligisten ist. Das sind aber einfach die Fakten. Und deshalb ist die entscheidende Frage, hätte man mit diesem massiv reduzierten Budget, was jetzt wirklich ganz klar im letzten Drittel anzusiedeln ist, hätte man da bessere Personalentscheidungen treffen können? Und der Frage muss ich mich dann schon stellen.
Ne? Also die grundsätzliche Frage, die gab es nicht die Möglichkeit. Also Steffen Baumgart hat ja auch mal gesagt in der Endphase, wenn kein Geld da ist, muss man halt welches besorgen. Ja?
Also ganz so einfach ist es dann natürlich nicht.
Nee, natürlich nicht.
Und letzten Endes gab es wirtschaftlich zu dem Vorgehen keine adäquate Alternative, außer man hätte das Rad immer so weiterdrehen wollen. Ich mag mal daran erinnern, dass wir uns durch die Pandemie einen Berg an Schulden von rund 80 Millionen angehäuft hatten, dass wir Sponsoringerlöse bis zum Sommer 2024 schon vorgezogen hatten. Also wir werden jetzt ab Juli erstmals wieder jeden Sponsoring-Euro, der reinkommt, auch tatsächlich im Geldbeutel haben. Und das sind natürlich alles Gründe, die dich dann in der Entwicklung blockieren und warum es alternativlos war. Weil wenn du die Frage hast, Existenzsicherung oder sportlicher Invest, dann ist aus einer unternehmerischen Perspektive, auch wenn das auf dem Platz dann nicht gut aussieht, natürlich die Antwort Existenzsicherung. Weil nur dann kann es auch eine sportliche Perspektive geben.
Zur Wahrheit gehört da aber natürlich auch, dass Sie im September noch gesagt haben, Sie hätten im Sommer noch 3 Millionen Euro mehr investieren können. Das haben Sie so gesagt. Ich zitiere Sie jetzt einfach mal.
Das sage ich jetzt gerne auch wieder.
Aber und Sie haben trotz dieser insolvenznahen Situation des FC, das haben Sie auch so genannt, in den letzten 2 Jahren 10 Millionen Euro in Infrastruktur investiert. Was wichtig ist fürs Geisburgheim und für den FC, für die Zukunft. Nur frage ich mich, Sie haben auf der einen Seite den Finanzgeschäftsführer, Sie aber sind Sportgeschäftsführer und damit für den Sport verantwortlich. Und da gilt, wenn ich jetzt mal drauf blicke, als erstes die Wettbewerbsfähigkeit. Und dann würde ich erwarten vom Sportchef, dass er wirklich alles tut, von dem Geld, das zur Verfügung ist, zunächst einmal zu gucken, dass man die Klasse hält. Denn bei allen Planungen in Richtung Sanierung, wir alle wissen, die Sanierung in der Bundesliga ist immer leichter als in der zweiten Liga. Und jetzt kriegt der FC die Quittung für einen, ich sage jetzt mal, Sanierungsplan, der wahrscheinlich dann zu radikal war.
Also ich glaube, erstmal, wenn man es ganzheitlich betrachtet, dann ist der Sanierungsplan vielleicht nicht so knapp runterzubrechen, wie Sie es jetzt gerade getan haben. Zum Zweiten fangen wir bei den beiden Aussagen an, 3 Millionen Euro. Also mir hat mal jemand gesagt, als ich die erste DFL-Tagung machen durfte, das ist schon ganz, ganz viele Jahre mittlerweile her, hat ein erfahrener Manager zu mir gesagt, natürlich mit einem Augenzwinkern, Christian, gewöhn dich mal an Bundesliga-Dimensionen, weil für 10 Millionen Euro kriegst du nicht mal mehr einen Fußlahm. Ne? Also was soll man denn mit, soll man mit 3 Millionen Euro einen überdurchschnittlich guten Bundesliga-Spieler rekrutieren? Das würde ich einfach mal stark in Frage stellen. Ne? Und dann zum Thema Wettbewerbsfähigkeit herstellen. Ja, das haben wir getan, weil um wettbewerbsfähig zu sein, musst du natürlich auch infrastrukturelle Trainingsbedingungen haben. Und wir hatten die nicht. Ja? Zumindest nicht welche, wo ich sage, da kannst du dann auch Bundesliga mitspielen. Ne?
Die Frage ist, ob Sie, wenn Sie über diese 3 Millionen sprechen, da gibt es ja viele Finanzierungsmodelle, viele Transfermodelle. Wir haben da auch schon häufiger darüber gestritten in der Vergangenheit. Und Sie haben sich in diesen Zeiten seit 2022, beispielsweise 2022, haben Sie sich entschieden, keinen einzigen Spieler zu leihen. Sie haben trotzdem die Ablösen investiert. Ich würde jetzt mal unterstellen, für 3 Millionen Euro kann man einen Spieler leihen, der bereit ist, zum 1. FC Köln zu kommen, für ein Jahr, um dem FC ein Jahr weiterzuhelfen.
Das können Sie machen, ja.
Und deswegen würde ich sagen, Sie haben im Sommer gesagt, der FC braucht einen Sechser. Sie haben auch darauf verwiesen, dass hinter Davy Selke es dünn wird in Sachen Mittelstürmer. Und genau diese Positionen fehlen jetzt. Also es fehlt dieser Stabilisator im Zentrum und es fehlt die Torgefahr. Und Sie sagen, man kann über die Transfers diskutieren, die getätigt wurden. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, man müsste eigentlich über die Transfers sprechen, die nicht getätigt wurden. Denn die fehlen der Mannschaft jetzt.
Ja, aber die Garantie hat man ja nie.
Die Garantie natürlich nicht, ja, aber also wenn du es gar nicht versuchst.
Würde es ja wieder umgedreht werden, dass man sagt, ihr habt für den Spieler 3 Millionen investiert. Die Garantie, dass er dich weiterbringt, hat niemand. Also andere Vereine, auch Bayern München, haben schon 20, 30 Millionen ausgegeben. Mhm. Den sehe ich heute noch nicht spielen, den Spieler. Ja, ist ja so. Und wenn du das jetzt wieder umdrehst und du sagst, sie haben es ja noch nicht mal probiert, dann würde ja immer der Verantwortliche des Vereins sagen, ich habe es probiert, wir haben ihn geholt, er liefert nicht, er performt nicht, dann wäre es ja auch falsch gewesen. Dann würde es ja so umdrehen, richtig?
Aber das Problem
haben... Da investieren die 3 Millionen für den Spieler, sind die bescheuert, oder?
Aber das Problem haben ja alle 18 Bundesligisten.
Deswegen kann ich das ein bisschen nachvollziehen, dass er sagt, ich arbeite lieber mit dem Team und gebe nicht die 3 Millionen aus, weil Restrisiko auf beiden Seiten wirst du immer haben.
Aber der Weg könnte in die zweite Liga führen. Und was das bedeutet für die finanzielle Situation des 1. FC Köln, werden wir gleich besprechen nach einer kurzen Pause. Außerdem reden wir natürlich über Julian Nagelsmann, seine Zukunft beim DFB, was das bedeutet für die Trainersuche beim FC Bayern München. Und Sie haben jetzt die Chance zu gewinnen. Wir drücken die Daumen und sind gleich zurück beim Stahlwerk. Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück im Airport Hilton in München zum Stahlwerk. Doppelpass. Hallo von Adel und Bent. Und wir sind beim 1. FC Köln und dem drohenden Abstieg. Und ein Abstieg hätte natürlich, Katharina, gravierende finanzielle Folgen.
Ja, wir wollen zumindest mal auf einige der Posten zusammen gucken, die da zusammen kämen. Also zwei werden es auf jeden Fall die gravierende Einschnitte bedeuten könnten. Die TV-Einnahmen, die würden natürlich extrem runtergehen. Wir haben das hier mal mit 29 Millionen Euro beziffert. Dann das Sponsoring, wenn es eben in Liga 2 gehen würde, das könnte runtergehen von 10 beziehungsweise auf 10 oder minus 15 Millionen Euro. Insgesamt wären wir dann bei roundabout 40 bis 45 Millionen Euro. Da haben wir noch nicht mal, und das haben wir ja vorhin, Flo, vor der Sendung über das Stadion gesprochen, wie es da eigentlich tatsächlich weitergehen würde. Ich gebe die Frage einfach mal direkt in die Runde. Wie gesagt, mit diesen zwei Posten alleine, das würde schon tatsächlich etwas bedeuten, in Liga 2 auf einige Millionen verzichten zu müssen. Aber was genau würde es eben bedeuten, Christian Keller, finanziell und sportlich gesehen?
Christian, ich weiß, die Hoffnung ist nach wie vor da, die Liga zu halten. Das ist das Ziel. Man will möglichst viele Punkte holen, gar keine Frage. Aber man muss sich mit dem Szenario auseinandersetzen. Und die Zahlen, die wir da jetzt genannt haben, ich glaube, die stimmen ungefähr. Was würde es finanziell heißen für den 1. FC Köln?
Also die Zahlen stimmen von den Größenordnungen her in etwa. Also ist natürlich klar, zweite Liga ist mit einem erheblichen Umsatzeinbruch einhergehend, der dann schon irgendwas um die 40 Millionen und weniger Umsatz einhergeht. Gleichermaßen sinken natürlich auch Aufwendungen. Gerade eben wurde die Frage nach dem Stadion angesprochen. Natürlich ist eine Stadionpacht in der zweiten Liga weitaus geringer, als sie das in der ersten Bundesliga ist. Dann sinken auch
andere. Sieht die Stadt das auch so?
Das hat sie bis dato so gesehen, das wird sie auch zukünftig so sehen, weil das einfach so im Pachtvertrag drin steht und jetzt muss zwar ein neuer abgeschlossen werden, aber genau. Auch da wird natürlich zwischen Bundesliga und zweiter Liga differenziert werden, was die Pachthöhe anbelangt. So, vor dem Hintergrund ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend, wie stark der Umsatzeinbruch ist, sondern was dann an Aufwandsreduktion gegenübersteht. Und dann kommt es am Schluss wie immer aufs Ergebnis an, auch wirtschaftlich. Und da ist die Botschaft ganz klar, dass der 1. FC Köln auch in der zweiten Liga in der Lage sein wird, sich aus eigener Kraft zu tragen und ein positives Jahresergebnis erwirtschaften wird.
Also muss man den Abstieg zumindest, wenn man die finanzielle Situation ansieht oder betrachtet, nicht fürchten. Dennoch, Marc, wenn wir wissen, dass ja eine Transfersperre nach wie vor besteht, dass man keine Spieler verpflichten darf im Sommer, erst wieder im Winter. Wenn wir davon ausgehen, dass die Besten des jetzigen Kaders vielleicht gehen würden, wenn der Abstieg kommt, man auffüllen muss mit Jugendspielern, wie wettbewerbsfähig wäre denn der 1. FC Köln einer sehr ausgeglichenen, sehr starken zweiten Liga?
Komische Antwort, das kommt darauf an, nämlich wie Christian Keller mit seiner Ansage tatsächlich dann umgehen wird, dass kein Spieler, der einen gültigen Vertrag hat, den Verein verlassen darf. Es gibt insgesamt, zumindest nach unserem Kenntnisstand, 5 Spieler, die entweder keinen Vertrag haben, das sind Marc Uth und Davy Selke, oder
die haben Vertrag für die zweite Liga. Und dann gibt es einige, die haben eine Klausel.
Drei Spieler, Marvin Schwäbe, Timo Hübers und Jeff Chabot. Das ist quasi Torwart und die beiden Innenverteidiger. Ja. Das heißt, wenn die 5 gehen sollten, dann Christian Keller übrigens dann tatsächlich herzlichen Glückwunsch zu einem sehr guten Ergebnis, denn dann hätten sie ja die Ablösesummen noch zusätzlich in der nächsten Saison. Aber dann wird der FC mit Sicherheit dann im Winter dann nachrüsten müssen. Aktuell kommen nur Spieler zurück, die Leihspieler oder die, die man aus dem Nachwuchs hochzieht. Und damit würde ich sagen, ist der Kader unausgewogen, zwangsläufig. Damit sind die Schwächen nicht behoben, zwangsläufig. Und damit glaube ich, wenn man jetzt sieht, was Schalke und Hertha erleben oder auch der HSV seit Jahren, wird es brutal schwer für den FC überhaupt nur oben mitzuspielen in der zweiten Liga.
Siehst du das ähnlich?
Ich hätte gerne von Christian eine Antwort gehabt, aber das
ja, gut, dann machen wir Christian.
Der war dann danach, das ja, wäre super, bitte. Weil er muss ja darauf antworten. Was ist
gut,
mit
dass den, du die Sendung so ein bisschen lenkst.
Entschuldige.
Nein, alles gut.
Nein, aber auch, wenn die 5 Spieler, aber das muss ich jetzt sofort bestärken, wenn die 5 Spieler weggehen, na dann gute Nacht, erst FC Köln.
Also es ist tatsächlich so, dass der ein oder andere eine Ausstiegsklausel hat oder vielleicht auch keinen gültigen Zweitliga-Vertrag. Muss man schauen, was dann am Saisonende passiert. De facto ist, wir können auf der Zugangsseite, sind wir nur bedingt handlungsfähig. Wir haben 3 Optionen. Die eine Option ist, dass die Leihspieler zurückkommen. Da machen es die meisten sehr, sehr gut, die jetzt gerade aktuell ausgeliehen sind. Exemplarisch vielleicht mal Jonas Obig und Tim Lemperle genannt, die in Fürth beide eine gute Saison spielen in der zweiten Liga. Also da kommen insgesamt 6 Spieler zurück. Dann haben wir aktuell ja ein paar geliehene Spieler. Sollten wir da Kaufoptionen haben für diese Spieler, dann wäre es auch da statuarisch möglich, diese Kaufoptionen zu ziehen. Und die dritte Option ist, mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs zu arbeiten. Und mehr Optionen gibt es nicht. Ja.
Jetzt so. Du. Jetzt kann ich sehr gerne was sagen. Also das ist klasse gewesen, aufzuzeigen, die Gesamtsituation. Die Leihspieler, sind wir auch beim Thema, die sind ausgeliehen, haben es nicht geschafft beim FC. Also da kannst du ja nicht direkt erwarten, dass die jetzt auch gleich wieder Führungsspieler werden. Wir haben keine Führungsspieler beim FC. Wir müssen nicht nochmal darauf hinweisen, wer alles gegangen ist. Und dann ist man aber beim Ist und Jetzt. Und da muss man ganz klar sagen, der 1. FC Köln spielt eine als großer Traditionsverein. Und da bin ich auch bei Christian Keller. Timo Schulz zu holen, war aus meiner Sicht dann ein Fehler, weil du hattest mit Steffen Baumgart ganz klar diesen Trainer, den der FC braucht, mit Emotionen, mit Power und eben nicht diese Ruhe an der Seitenlinie. Und jetzt 0,9 Punkte. Steffen hat, glaube ich, 1,2 oder 1,3 Punkte im Durchschnitt geholt. Und im Endeffekt zählen ja nur die Punkte. Und dann die Gesamtkonstellation, wird der 1. FC Köln, so wie es jetzt aussieht, ein Durchschnittsverein in der zweiten Liga. Und das ist natürlich eine katastrophale Message an alle Fans, weil ich bin oft genug in Köln und weiß, was da los ist und wie die Stimmung ist. Und dann bin ich eben aus sportlicher Sicht, weil ich eben auch Fußballlehrer bin, wo bleibt die sportliche Stärke, Spieler zu halten, Skiri mit aller Macht oder Jonas Hector überzeugen? Klar gibt es da Gründe, dass es nicht geklappt hat. Ja. Aber warum immer die Besten verkaufen, nur weil ich finanziell nicht ins Risiko gehe? Weil dann landest du in der zweiten Liga und das ist eindeutig so beim Hamburger SV passiert, Hertha und Schalke und die anderen alle, Hannover, Düsseldorf, die alle so eine ähnliche Rolle spielen, Nürnberg. Das ist schade, weil der FC gehört eigentlich in die Bundesliga, ohne Wenn und Aber. Und da müssen auch die Spieler bis dann wirklich gehalten werden können, weil für den FC muss man auch gerne spielen können. Wie ist Steffen Baumgart da hingekommen? Der hat gesagt, boah, 1. FC Köln, das ist mein Verein. Und dann hat er das gerockt für ein paar Jahre. Und diese Stimmung ist doch völlig weg beim FC.
Also ich würde wollte ja eigentlich nicht in Rückspiegel gucken, aber ein bisschen nee, was
muss ich,
muss ich jetzt dazu sagen. Also der Punkteschnitt unter Steffen Baumgart war geringer als der unter Timo Schulz.
Das stimmt nicht.
Das stimmt, es waren 10 Punkte aus 16 Spielen. Ne?
Hinrunde. Du meinst jetzt seine gesamte Art.
Ja, aber das ist gut, ja, also ich hatte ja das gesamte gemeint.
Also okay, Fußball ist am Schluss schon auf eine Saison bezogen und nicht auf einen 2,5-Jahres-Zeitraum. Und ganz grundsätzlich, klar, wir würden auch gern Spieler, die sehr gut sind und die einen nächsten Schritt gehen können, halten. Jetzt muss man aber auch fairerweise sagen, so viel waren das jetzt in der letzten Zeit nicht. Die Spieler, die im Sommer gegangen sind, über die habe ich schon gesprochen. Mhm. Der eine hat seine Karriere beendet, das sei ihm auch absolut zugestanden, weil der jahrelang einen herausragenden Job für den FC gemacht hat. Und der andere wollte den nächsten Schritt gehen, das sei ihm auch zugestanden. Also ist es ja nicht so, dass wir sagen, hey, geht mal bitte vom Hof, sondern wir hätten die Jungs schon gern behalten. Aber es ist am Schluss dann so, wenn man zusammenkommen will, dann brauchst du immer zwei Seiten.
Und wir werden das verfolgen und bedanken uns erstmal für nicht ganz einfache 75 Minuten, die hier Christian Keller im Kreuzfeuer stand. Schwierige Aufgabe, aber wie gesagt, es bleiben 4 Spiele, es sind 12 Punkte noch zu holen. Und du hast es ja gesagt, so geht es ja vielen Menschen. Der SFC Köln gehört zur Bundesliga und wir hoffen für die vielen Kölner Fans, dass sie auch in der Bundesliga bleiben können. Aber die Aufgabe ist sehr, sehr schwer. Und damit kommen wir zum FC Bayern München. Da hat sich jetzt plötzlich so eine Leichtigkeit breit gemacht. Man gewinnt, ja, waren nicht alles jetzt nur super Gegner, aber Halbfinale, Champions League erreicht gegen Arsenal, Thomas Tuchel taut auf. Irgendwie passt da jetzt mehr zusammen als zuvor.
Trotz Mundschutz erkennbar, Thomas Tuchels Freude wirkte ungetrübt, während Manuel Neuer und Eric Dier ziemlich betröppelt reinschauten. Man könnte ja ein Ei drüber schlagen, aber der Torhüter war stinkesauer, Füße zusammen. Sein Innenverteidiger allerdings ärgerte sich selbst am allermeisten über den späten Gegentreffer bei den Unionern. Tuchel, der die Bayern meisterhaft ins Champions-League-Halbfinale gecoacht hat, erlebte dennoch einen entspannten Abend. Zu überlegen seine Mannschaft, die ihre Tore quasi im Vorbeigehen erzielte und immer wieder auf fahrlässige Abwehrarbeit des Gegners vertrauen durfte. Und je länger die Partie dauerte, desto deutlicher wurde das Leistungsgefälle zwischen beiden Teams. 1, 2, 3 Gegentore reicht doch. Nix da, 1, 2 müssen noch sein. Die Bayern hoch konzentriert, aber doch irgendwie lässig. Abgezockt und gleichzeitig minimalistisch, weil wenig gefordert. Und Union-Keeper Renault war verständlicherweise noch viel wütender als Neuer. Unterm Strich ein souveräner Sieg, der die Frage aufwirft, ob das nicht doch noch richtig funktionieren hätte können mit diesem Trainer. Oder anders formuliert, hatten die Bayern zu wenig Geduld mit Tuchel?
Stefan, wie siehst du das? Wenn du jetzt die Bayern spielen siehst, auch in der Champions League, klar, mit einem relativ defensiven Ansatz, eher abwartend, aber Halbfinale erreicht. Wenn du den Punktestand siehst, sie haben 4 Punkte mehr als letzte Saison, besseres Torverhältnis, mehr Tore geschossen. Hat man zu wenig Geduld gehabt mit Thomas Tuchel? War das vorschnell, sich zu trennen?
Sie waren ja vor ein paar Wochen auch in so einer Situation, wo sie gegen Lazio weitergekommen sind, in der Champions League, dann haben sie Mainz 8-1 zu Hause geschlagen, Darmstadt, wie hieß es denn auch in der Öffentlichkeit, wo die Bayern und sind sie, werden sie vielleicht doch noch deutscher Meister. Jetzt ist wieder so eine, danach gab es übrigens einen Knick, ja, und Niederlagen, also auch Niederlagen wie gegen Heidenheim. Und jetzt sind sie wieder in so einem kleinen Lauf drin, gegen Arsenal sich durchgesetzt. Worum geht es jetzt? Worum geht es? Es geht sich nur noch um die Champions League und ich glaube, wenn du im Halbfinale der Champions League spielst, da wird sich alles drauf fokussieren und konzentrieren. Ich würde dieses Spiel gegen Union Berlin, das musst du allerdings auch erstmal 5-1 gewinnen, aber das würde ich jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Bayern München weiß, was sie zu tun haben. Tuchel weiß, was er zu tun hat. Die Situation ist klar. Er wird im Sommer den Verein verlassen, definitiv. Und jetzt wird er alles tun, damit er vielleicht auch mit Bayern München diese Champions League zurück nach München bringt. Was nicht einfach werden wird. Ja?
Ich würde den Punkt genau umdrehen. Aus meiner Sicht hat Tuchel zu wenig Geduld mit dem FC Bayern gehabt. Denn die Phase bis zur Trennung, als sie besprochen wurde Ende Februar, war ja größtenteils davon geprägt, dass Thomas Tuchel immer wieder seinen Unmut laut gemacht hat. Er hat gesagt, ich kriege nicht den Spieler, den ich will. Wir haben alle gelernt, es gibt die Holding Six. Steffen kennt das aus England schon länger. Wir in Deutschland waren mit dem Fachbegriff noch nicht so vertraut. Ich weiß noch, hier nach der Supercup-Klatsche gegen Leipzig zu Beginn, sagt er gleich,
ratlos. Wir müssen
uns bei Harry Kane entschuldigen, weil der denkt ja, wir haben die ganze Zeit nicht trainiert. Zuletzt hieß es auch immer wieder, ich kann es mir nicht erklären, ich habe doch alles auf den Tisch gelegt und die Spieler setzen es nicht um. Also Tuchel hat ja nie einen Zugang zu dieser Mannschaft gefunden, der jetzt über mal ein gutes Spiel hinausging. Wir hatten, glaube ich, vier gute Spiele, richtig gute Spiele unter Tuchel. Das war der Sieg in Stuttgart, das war der gegen Stuttgart in Dortmund und die beiden Arsenal-Spiele. Mhm. Und das, finde ich, ist für einen Zeitraum von 13 Monaten deutlich zu wenig. Und trotzdem ist es eben möglich, dass man jetzt am Ende der Saison, wo die Trennung klar ist, eine Art Zweckgemeinschaft wird, wo jeder auch seine Leistung abruft. Aber das funktioniert aus meiner Sicht maximal bis zum Saisonende. Zumal das Halbfinale gegen Real Madrid jetzt ja auch nicht so unter die Kategorie freilos läuft. Das heißt, ob das dann wirklich mit dieser unglaublichen Szenerie Thomas Tuchel mit dem Henkelpott, was die Bayern-Fans sich alle wünschen, was Tuchel sich wünscht, was die Mannschaft sich wünscht, das reicht nicht, um das zu reparieren, was zwischen Tuchel und Mannschaft, Tuchel und Verein in den 13 Monaten nicht funktioniert.
Aber wenn du sagst, nur vier gute Spiele. Also ich glaube, durchweg haben die Bayern in der Champions League Gruppenphase komplett auf höchstem Niveau performt. Im Achtelfinale, im Viertelfinale gegen Arsenal, also da waren schon ein bisschen mehr Spiele als nur vier.
Top-Spiele meine ich, bei Lazio verloren im Achtelfinale, ja, die Champions-League-Vorrunde, das war nicht der FC Bayern, den man sich unter
Tuchel erhofft hat. Aber ein Achtelfinale besteht aus Hin- und Rückspiel, das weißt du auch, oder?
Absolut.
Also nicht nur ein Spiel, sondern da gibt es denn noch ein. Und ich glaube, dass die Bayern das zweite sehr wohl unter Druck stehen, muss man auch sagen, sehr gut gespielt haben. Insgesamt finde ich, das Leistungsniveau von Bayern München in der Champions League herausragend, wie übrigens auch die Dortmunder, bis Stand heute. Natürlich wird dann viel geschaut auf die Bundesliga. Es wird viel auf die Bundesliga geschaut und dass Leverkusen enteilt, okay, Respekt und Kompliment dafür. Aber dann gibt es mal nach 11 Jahren so ein Jahr wie Bayern München, das in der Bundesliga jetzt gerade spielt. Also wenn ich es richtig verstanden habe, schiebst du ja den schwarzen Peter so ein bisschen nur zu Thomas Tuchel. Ich bin der Meinung, dass die Mannschaft auch in der Pflicht steht, zu performen, zu leisten und nicht immer nur mit dem Finger auf den Tuchel. Dass er sich zeigen. Dass Tuchel sich nicht immer glücklich verkauft hat in der Öffentlichkeit, Interviews vor dem Spiel beziehungsweise auch nach dem Spiel, bin ich bei dir. Aber man darf auch nicht vergessen, die ganze Situation beim FC Bayern im Sommer. Er kommt, wird geholt im April von Kahn, Salihamidzic, dann sind sie auf einmal ein paar Monate später weg. Ist auch keine einfache Situation für ihn gewesen. Er wollte die Holding Six, hat er nicht bekommen. Das bezahlt ja er nicht, sondern der Verein. Und wenn sich der Verein dagegen entscheidet, dann bist du als Trainer auch ein Stück weit machtlos. Ich bin, und ich weiß es, dass die Spieler sehr wohl hinter Thomas Tuchel stehen, zum allergrößten Teil. Das weiß ich, weil sonst performst du gegen Arsenal im Viertelfinale nicht in den zwei Spielen so, wie sie performt haben. Das schafft kein Trainer, wenn er den Rückhalt nicht hat mit den Spielern oder in Zusammenarbeit mit den Spielern gut arbeitet.
Wie erklärst du dir all die schlechten Spiele? Gegen Werder Bremen verloren, gegen Heidenheim nach einer 2:0-Führung verloren, in Leverkusen chancenlos, gegen Dortmund zum ersten Mal nach 5 Jahren verloren. Das war alles in den letzten Monaten.
Ja, aber
das ist doch keine Einheit, die ganze Zeit funktioniert hat.
Ja,
die Mannschaft hat das sehr, sehr kritisch begleitet, wie Tuchel sich öffentlich geäußert hat. Man kann sagen, er war immer bemerkenswert ehrlich.
Ja.
Respekt. Ja.
Was aber ja gut
hast
ist.
Du Ottmar Hitzfeld mal einmal in der Pressekonferenz so erlebt, wie Thomas Tuchel ist, fast seit Amtsbeginn macht.
Definitiv.
Ottmar Hitzfeld stand immer
definitiv
vor der Mannschaft.
Nicht. So immer. Das stimmt, da hast du recht. So, aber die Leistung oder Leistungsschwankungen, die sie drin hatten, du hast ja Leverkusen genannt oder Werder Bremen oder Bochum, ja, wo du führst und das Spiel noch verlierst, ich bin bei dir. Da würde ich aber immer mit dem Finger auf die Spieler zeigen und sagen,
gehört dazu.
Ihr habt die Qualität und der Trainer draußen, der gibt ja klare Anweisungen, der gibt das vor, was die Spieler umzusetzen haben. Jetzt ist ja die Frage, warum schaffen sie es dort nicht, aber in den Spielen der Champions League sehr wohl. dann ist es auch vielleicht eine Qualitätsfrage oder vielleicht eine Sättigung bei den Spielern, wo man dann überlegen muss, wir müssen an den Kader ran und den Kader ein bisschen umbauen. Aber nochmal, Tuchel ist Geschichte. Also ich weiß nicht, vielleicht hast du eine Info, dass Tuchel weiter unterschreibt für 5 Jahre bei Bayern München. Glaube ich jetzt eher nicht.
Ausgeschlossen.
Ja, aber nicht nur mit dem Finger jetzt auf Tuchel zu zeigen, weil sonst hätten sie in der Champions, würden sie nicht im Halbfinale der Champions.
Aber trotzdem, ich würde gerne nochmal bei dem Ausgangspunkt bleiben. Man hat sich von Nagelsmann relativ früh dann getrennt, obwohl man noch in allen Wettbewerben war. Man hat jetzt bei Tuchel relativ schnell die Reißleine gezogen. Ist es, ganz egal, wer da mit wem jetzt zu wenig Geduld hatte, aber ist es denn gar nicht mehr möglich, dass man vielleicht auch mal ein Jahr Anlauf braucht oder ein bisschen länger Anlauf braucht, bis sich eine Chemie und eine Einheit bildet? Also nochmal gefragt, sind die Bayern da vielleicht ein bisschen zu kurzatmig, was die Trainerposition angeht?
Ja, ganz klar, aber das kann man ja in den letzten Jahren schon sehen. Es sind ja wirklich Kovac, Ancelotti übrigens, der einer der größten Trainer der Welt aller Zeiten ist, bei Real Madrid nach wie vor. Bayern München hat da nicht hinbekommen. Also ich habe wunderbar und gerne zugehört gerade und diese verschiedenen Meinungen sind super. Bin jetzt ein bisschen mehr bei dir, weil Thomas Tuchel wollte unbedingt zum FC Bayern. Dafür musste Julian Nagelsmann gehen. Klar, persönliche Veränderungen, Kahn, Salihamidzic haben ihn geholt, sind dann weg. Aber das muss Thomas Tuchel selber regeln und weil ich auch ganz viele Spiele der Bayern selber kommentiert habe, war es wirklich so, dass du das Gefühl hast, die Bayern sind schlagbar. Mal sehen, Christian Keller kann das vielleicht bestätigen oder nicht, aber du hast das Gefühl gehabt, boah, die sind schlechter als unter Nagelsmann. Und das kam relativ schnell auch klar rüber. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig jetzt beim FC Bayern, dass Max Eberl in der leitenden Funktion genau das macht, dass er sagt, jetzt holen wir den Trainer und den müssen wir auch mal stärken, schützen, weil es war doch eigentlich auch möglich, mit Julian Nagelsmann durch diese Phase mal zu gehen. Und ja, im Endeffekt hast du ihn entlassen, bist in allen drei Wettbewerben.
Und wolltest und
hast,
ihn jetzt wieder zurückholen.
Und hast, ganz wichtig, haben gegen Leverkusen damals 2-1 verloren. Heute wissen wir, das ist die beste Mannschaft in Deutschland. Also das kann dir eben auch mal passieren. Das war eine völlige, unnötige Kurzschlussreaktion von Kahn und Salihamidzic.
Aber Steffen, wenn du sagst, das muss Tuchel dann alleine klären, weil er hauptverantwortlich als Trainer ist.
Ist aber zuerst.
Dann ist es doch aber auch sehr, sehr wichtig, dass zum Beispiel, und jetzt drehen wir das mal auf Borussia Dortmund, glaubst du, dass Terzic noch Trainer wäre bei Borussia Dortmund, wenn er nicht die Unterstützung und Rückendeckung von den Oberen hätte? Bei Borussia Dortmund, da kennst du dich ja sehr gut aus.
Ja, das geht ja einher.
Die brauchst du doch. Die Rückendeckung brauchst du als Trainer. Und die ist verloren gegangen beim FC Bayern für Thomas Tuchel eben durch die Abgänge Salihamidzic und Kahn.
Und wahrscheinlich, die brauchst du. Wahrscheinlich war das auch für Julian Nagelsmann ein Grund zu sagen, ich bleibe beim DFB, da habe ich die Rückendeckung, da habe ich den Rudi an meiner Seite. Ja. Und wie wäre das beim FC Bayern, wenn vielleicht gar nicht alle für mich sind? Wir sprechen gleich über Julian Nagelsmann und vor allem über die Frage, ja, wer macht's denn jetzt bei den Bayern? Wer bleibt denn noch über? Alonso nicht, Nagelsmann nicht. Ich bin gespannt und freue mich auf Ideen hier aus der Runde. Wir sind gleich zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Willkommen zurück im Airport Hilton zum Stahlwerk Doppelpass. Die letzten Takte bei Ayo von Adel und Ben verklingen und wir machen weiter bei uns in der Runde mit dem Trainerthema in Deutschland schlechthin. Nagelsmann hat sich für den DFB entschieden. Was heißt das für den FC Bayern? So schaut's aus.
Max Eberl hat es klar gesagt, bald wird in Sachen Trainersuche weißer Rauch aufsteigen und er hatte völlig recht. Weißer Rauch in Frankfurt über der DFB-Zentrale. Deutschland hat einen neuen alten Bundestrainer. Nagelsmann bleibt. Und der FC Bayern schaut weiter durchs Ofenrohr ins Gebirge und wenn das so weitergeht, hat Eberl bald keine Lust mehr.
Die Trainersuche interessiert mich gerade einen Scheißdreck, Entschuldigung.
So schaut's aus. Julian Nagelsmann ist schon der 4. Top-Trainer, der dem FC Bayern klipp und klar absagt. Auch für Alonso, Rangnick und Hoeneß ist ganz offensichtlich eine Runde Haarentfernung mit Waxing attraktiver als der Trainerposten beim Rekordmeister. Warum eigentlich? Vielleicht liegt es daran, dass der FC Bayern in den letzten 8 Jahren schon 7 Trainer verbrannt hat. Einer prominenter als der andere. Die Trainerbank in München, der heißeste Stuhl im deutschen Fußball. Dagegen sind Schalke und der HSV echte Waisenknaben. So schaut's aus. Warum hat eigentlich Nagelsmann dem FC Bayern abgesagt? Der DFB ist seine Herzensangelegenheit und er braucht genügend Zeit für seine Familie. Denn er möchte, Zitat, kein Ab-und-zu-Papa sein. kann man verstehen. Denn beim FC Bayern, da wirst du halt ab und zu Ex-Trainer. Und deshalb ist es mit Rudi beim DFB viel gemütlicher. So schaut's aus. Die Trainersuche bleibt also für Eberl ziemlich kompliziert. Jeder redet ihm rein und so wahnsinnig viele Spitzentrainer sind jetzt auch nicht mehr auf dem Markt. Er hier wäre natürlich noch zu haben. Gut, Bundesliga und DFB-Pokal sind jetzt nicht ganz sein Ding, aber Champions League kann er perfekt. Na Thomas, wie wär's? Noch eine Saison mit Kalle und Uli? Nein? Dann doch lieber Waxing. So schaut's aus. Wenn sich der FC Bayern nicht komplett blamieren will, hilft jetzt nach den ganzen Absagen nur noch ein ganz großer Name. Ein ultimativer Superstar. Ein Comeback des Jahres, Zidane oder gar nichts. Sprachkenntnisse hin oder her und trotz Eberls vermeintlichem Dementi. Beim FC Bayern ist nämlich Druck auf dem Kessel und mit weißem Rauch hat das nichts zu tun. So schaut's aus.
Tja. Was denn, Stefan?
Waxing.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich bin ich auch.
Genau. Jetzt, ich habe auch gerade überlegt,
jetzt
wer diese
die Stunde
macht.
Der Experten.
Hast
jetzt
du damit was zu tun mit dem Film?
Norman Solider, einer der besten Autoren, finde ich, die das deutsche Fernsehen hat, der immer dieses so schaut aus. Ne? Ganz große Unterhaltung.
Haben wir nicht abgesprochen.
Nee.
Ja, aber sehr schön.
Fällt auf, jeden Sonntag.
Genau. Sag mir doch mal, wer setzt sich in diesen Schleudersitz beim FC Bayern?
Ich weiß es nicht. Ich gebe die Frage weiter.
hast du eine Idee? Also für sprachlos zu erleben, das ist ja auch geil. Also es wird ja alles diskutiert. Das ist ja klar, alle Namen. Und
du hast ja vorhin gesagt, du hättest mal ein Angebot vom FC Bayern gehabt. War das ein Trainerangebot jetzt kürzlich?
Nein, bist du denn verrückt? das war natürlich ein Spieler 95. Ich glaube, es ist auch wichtig, wir müssen aber Stefan wieder reinbekommen, weil er arbeitet ja auch ein bisschen als Botschafter für den Verein. Deswegen ist es wichtig, welche Tendenz jetzt man bei Max Eberl sieht. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, hat mit Rose super in Gladbach gearbeitet, direkter Konkurrent, Alexander Zickler, Co-Trainer, ehemaliger Bayern-Spieler, nur mal um was Neues reinzuwerfen. Zidane ist super aus meiner Sicht, der erste Trainer, der die Champions League nicht nur gewonnen hat, sondern verteidigt hat und dann dreimal hintereinander gewonnen hat. Ich glaube, das ist das Niveau, was der FC Bayern als Anspruch hat. Max Eber hat schon gesagt, muss nicht Deutsch sprechen.
Also, aber Englisch müsste schon sein.
Aber Zidane spricht nicht Deutsch gut. Und Englisch nicht. Na, dann wird es eng. Also nehmen wir auch wieder raus. Also da sind wir schon beim Thema. Also es wird wirklich schwierig und das muss man sich mal vorstellen. Und da haben wir doch Matthias, Bild-Zeitung. Wer ist denn noch?
Nachname ist noch nicht.
Naja, aber Matthias, wir kennen uns schon lange, seit Tottenham-Zeiten. Und er weiß doch bestimmt, was da noch hinten herum passieren könnte.
Dann erzähl uns mal, was du weißt.
Na, nach unseren Informationen ist es so, dass es zwei sehr heiße Kandidaten gibt, die übrigens schon immer heiße Kandidaten sind. Das möchte ich noch mal betonen, dass Nagelsmann nicht den anderen vorgesetzt war. Den FC Bayern hat das nicht geschockt, was diese Woche passiert ist, weil Nagelsmann einer von mehreren Kandidaten in der Endauswahl ist. Und Emery, der derzeit bei Aston Villa wieder große Erfolge feiert, Spanier, der vorher mit Sevilla dreimal die Europa League gewonnen hat, der mit Villarreal die Europa League gewonnen hat und Julian Nagelsmann im Viertelfinale damals ausgeschaltet hat.
Die Europa League.
Immer die Europa League, aber in der Champions League.
Champions League Bayern ist ein ganz anderes Niveau.
Aber Bayern München im Viertelfinale ausgeschaltet hat, daran wollte ich nur erinnern.
Ach so, da haben Sie sich dran
erinnert.
Na gut.
Also einer, der...
Der
überall Erfolg gehabt hat. Und ich glaube, also viermal die Europa League zu gewinnen, das zeigt, was für eine große Qualität ein Trainer hat.
Aber der ist bei Aston Villa. Die sind momentan Vierter in der Premier League. Die qualifizieren sich möglicherweise für die Champions League.
Das zeigt ja, wie gut er ist. Und dass die Bayern... Schon
die Frage, ob er dann trotzdem...
Wird sich zeigen. Man ist im Gespräch. Ich glaube, dass Bayern München immer noch eine größere Attraktivität als Aston Villa für einen Trainer hat. Und der zweite Name, der sich hartnäckig hält, und das völlig zu Recht, ist Ralf Rangnick. Ein Trainer, der derzeit mit Österreich wieder großen Erfolg hat. Ein Trainer,
der hat selbst gesagt, er möchte in Österreich bleiben, oder?
So habe ich die Aussage nicht interpretiert. Das war eher so eine vage Zustandsbeschreibung, um bei der Formulierung Absage zu bleiben. Das war keine Absage an den FC Bayern. Ralf Rangnick steht für Umbruch und Gestalten, das hat er überall, wo er war, unter Beweis gestellt. aber als darum, absoluter
auch als
Chef.
Trainer von seinen Fähigkeiten her. Und darum glaube ich, falls es Bayern München gelingen sollte, einen dieser beiden zu holen, dann wäre das nach Xabi Alonso die beste Wahl, die sie wirklich treffen könnten. Denn Xabi Alonso war die einzige Absage, die ihnen wirklich wehgetan hat. Das war der Trainer, wo sich alle einig waren, den hätten wir gerne. Und wir können alle gut nachvollziehen, warum. Weil Liverpool ihn wahrscheinlich auch gerne gehabt hätte. Die haben sich auch eine Absage geholt. Und dann gibt es jetzt ein Feld, das man beackert. De Zerbi gehört auch zu diesem Kreis. Der ist gerade Zehnter mit Brighton. Das würde mich sehr überraschen, wenn der FC Bayern sagt, in dieser Phase vertrauen wir ihm.
Aber das ist ein heißer Trainer, der sehr gelobt wird von Guardiola, der von Klopp sehr gelobt wird, der einen ganz innovativen Ansatz spielen lässt. Auch Sebastian Hoeneß hat sich da ja inspirieren lassen. Man sieht, was beim VfB da draus wird. Ist natürlich einer, ich habe mir das mal aufgeschrieben, der war in Palermo, in Benevento, wo auch immer die spielen in Italien. Sassuolo, die kenne ich eher, die war bei Donetsk und eben jetzt in Brighton. Aber der hat es noch nicht auf dem höchsten Niveau
darum nachgewiesen. Es wird zwischen Emery und Rangnick entschieden, vermute ich. Wir werden es sehen. Also, Steffen Freund zögert.
Ja, das ist wunderbar. Ich freue mich ja, wenn du diese Kontakte hast. Aber Ralf habe ich gerade getroffen bei einer Veranstaltung in Österreich. Der kommt auf alle Fälle in Frage. Das sehe ich erstmal grundsätzlich so, weil er da auch offen für ist. Ich glaube schon, dass nach der EM er sich das vorstellen kann. Aber dann sind wir wieder beim Thema, ist es jetzt der Typ-Trainer? Und Bayern München sucht ja immer einen, der eben, wenn es geht, schon die Champions League gewonnen hat. Und weil man ja da auch wieder hinkommen möchte. Deswegen wurde übrigens auch Tuchel geholt. Und dann, ich sag mal, Ralf hat auch ein bisschen diesen theoretischen Ansatz, hat selber nicht gespielt. Da hast du wieder ein Thema. Wie wird das mit Spielern wie Müller? Das musst du in der Tiefe zu Ende denken. Unai Emery, der ist krachend gescheitert bei Arsenal London, bei seiner ersten Station. Sprich, bei einem großen Verein in der Premier League. Und jetzt bei Aston Villa, zwar Traditionsverein, aber das war eine Situation, die etwas einfacher war. Und da würde ich schon einwerfen, Europa League zu gewinnen, ist nicht Champions League gewinnen. Da gibt es wirklich sportlich Riesenunterschiede. Und deshalb, glaube ich, kommt es dann wieder zurück. Dann hättest du ja auch Sebastian Hoeneß, hättest du wieder schwächen können, den Gegner. Deswegen sage ich ja auch, Marco Rose ist eine gute Wahl. Warum
die haben ja auch alle die Champions League. Nehmen? Das Argument, man muss schon deswegen mal die Champions League gewonnen haben, zählt nicht, weil Xabi Alonso hat es als Trainer nicht getan, Sebastian Hoeneß nicht, Julian Nagelsmann nicht. Viele haben noch die Champions League nicht gewonnen. Da wäre man ja auch wieder bei
dieser Anspruch.
Also was ich gleich mal machen kann nach der Sendung, ich rufe mal Max Eberl an, nach der Sendung.
Ruf den doch mal vor der Sendung. Jetzt.
Nein, das mache ich nicht, jetzt. Weil während der Arbeit telefoniere ich nicht.
Nächste Werbung.
Ich rufe ihn gleich mal an. Ich rufe ihn gleich an.
Aber trotzdem nochmal, Nagelsmann wird es nicht. Rangnick hast du gelobt, hältst du für eine Möglichkeit.
Kann von ich dem, mir nicht
wie
vorstellen.
Ihn, wie ich ihn wahrnehme, muss Ralf Rangnick eigentlich das absolute Sagen haben im sportlichen Bereich und nicht nur der Trainer sein, der vielen Gremien untergeordnet ist.
Genau.
Siehst du das anders?
Genau, und jetzt kommen genau zwei Punkte ins Spiel. Einmal das, was du gesagt hast, er braucht das absolute Sagen. Also das, was ich mache, entscheide ich alleine. Das wird ja schon nicht einfach bei Bayern München. So, und die Fürsprecher mit Kalle Rummenigge oder Uli Hoeneß, die nach wie vor Einfluss logischerweise haben.
Großen Einfluss.
Sehr großen Einfluss. Sind jetzt nicht so überzeugt von der Personalie Ralf Rangnick. Und darüber hinaus der zweite Punkt. Wenn ein Trainer etwas aufbaut, wie Ralf Rangnick mit der österreichischen Nationalmannschaft, eine sehr gute Qualifikation gespielt hat, jetzt zur EM gehen. Und er sagt ganz klar und deutlich, ich will den Weg weitergehen bis 26, so lange läuft sein Vertrag, kann ich mir bei Ralf Rangnick nicht vorstellen, dass er sich jetzt im Sommer nach der EM verabschieden würde, weil dann wäre genau dieselbe Situation gewesen wie Nagelsmann, du spielst ein Turnier und gehst im Anschluss dann direkt zu Bayern München, das würde ich fast ausschließen.
Aber es könnte passieren aus deiner Sicht, wenn sich der FC Bayern und zwar komplett durch das operative Geschäft, also Eberl, Freund, aber eben auch die wichtigen Aufsichtsräte, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß auf ihn verständigen würden.
Weil der Satz zweimal fiel, man hat Nagelsmann rausgeworfen, als man noch in allen drei Wettbewerben war. Ich finde, man muss schon auch die Nagelsmann-Zeit bei Bayern, die hatte viel Licht, aber auch viel Schatten. Ja, also Pokal gegen Gladbach 0-5, Villarreal rausgeflogen in der Champions League. Zu dem Zeitpunkt, wo man sich getrennt hat, hatte er gerade 8 Punkte Vorsprung auf Dortmund verspielt. Es hätte auch sein können, dass sie mit ihm gar keinen Titel gewonnen hätten. Wir werden es nie erfahren. Unter Tuchel ist es noch die Meisterschaft geworden. Aber
also dass jetzt die Sehnsucht nach Nagelsmann bei allen Bayern-Verantwortlichen riesig war aufgrund der gemeinsamen Zeit. Dass dem nicht so war, lässt sich ja auch herleiten aufgrund der Entwicklung damals, unabhängig davon, wie die Trennung in diesen Tagen dann letztendlich abgelaufen war. Das war unglücklich, aber es ist nicht so, dass es dafür gar keine Argumente gab.
Matthias, du hast jetzt 90 Sekunden Zeit, 3 Euro reinzuwerfen. Licht und Schatten ist eindeutig.
Das ist ein Bild.
Eindeutig im Bereich Phrase abzuheften.
Das ist aber hart.
Wir machen nämlich jetzt ganz kurz ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner und in 1,5 Minuten machen wir hier weiter. Im Stahlwerk Doppelpass und du zahlst jetzt. Bis gleich. Ja, vielen Dank. Zurück in der Runde hier beim Stahlwerk Doppelpass. Und zu dieser Runde gehört ja Katharina Kleinfeld essentiell dazu. Sie ist allerdings jetzt gerade im Publikum. Katharina.
Ja, wir wollen ja natürlich auch immer wieder die Stimme des Volkes mit einbauen und haben, bevor wir gleich zu Martin kommen, einmal gesammelt, wie denn die Reaktionen im Netz zu der Vertragsverlängerung von Julian Nagelsmann beim DFB waren. Und einmal finde ich ganz nett, ne, sowas nennt sich ja heute ein Meme, hat jemand das folgende Bild gepostet. Aktuelle Stimmung bei Hoeneß nach dieser Nachricht, die wir da bekommen haben. So, dann geht's hier weiter mit diesem Herrn, der schreibt, sehr gut, der Mann hat ein Rückgrat. Rückkehr zu den Bayern wäre eine dumme Katastrophe gewesen. Wir gewinnen die WM 2026 mit Julian, also da ist schon jemand sehr euphorisch, was die Zukunft jetzt mit Julian Nagelsmann anbelangt. Jemand anderes sagt aber, Moment mal, Leute, erst das Turnier und dann eigentlich der Vertrag. Also findet das vielleicht der DFB und dass Julian Nagelsmann da etwas voreilig waren. Und der Nächste sagt dann, um nochmal auf die Frage eben zum FC Bayern München zurückzukommen, dann ist der Weg für Tuchel bei den Bayern ja jetzt frei. So, Martin, jetzt zu dir. Heidenheim-Fan, ganz offensichtlich, wohnt mittlerweile in Darmstadt, finde ich sehr sympathisch, also in Hessen, da wo ich herkomme. Es geht aber um den FC Bayern München, beziehungsweise Julian Nagelsmann. Richtige Entscheidung, dass er sich für den DFB entschieden hat?
Für mich persönlich auf jeden Fall. Für Bayern damals finde ich die schwächste Managemententscheidung überhaupt.
Den ihn Julian zu entlassen.
Ihn zu entlassen, finde ich immer noch. Aber dass er sich jetzt für den DFB entschieden hat, beste Sache überhaupt. Ist ein junger Trainer. Ich glaube, wir sind auch ziemlich erfolgreich dieses Jahr. Ich habe die Nationalmannschaft angeschaut, jetzt beim Spiel in Frankfurt. Das passt schon. Das ist schon gut. Und beim DFB mit dem Rudi Völler im Hintergrund hat er nichts zu verlieren. Das passt schon. Das ist schon gut.
Also das ist ja die eine Sache, dass es beim DFB möglicherweise passt, aber dass er eben nicht zum FC Bayern München zurückgeht.
Da verstehe ich ihn total.
Weil?
Ja.
Wenn man eine Beziehung beendet hat? Oder
Genau. Aufgewärmte Sache. Ja, okay, brauche er nicht. Und der ist nicht immer zu im Tagesgeschäft drin. So ab und zu mal. Das passt. Das ist schon okay. Also er hat weniger Stress jetzt beim DFB und das ist in Ordnung. Und ich glaube schon, dass er unser Deutschland, dass die Mannschaft mit ihm als Trainer und der ganze Trainerstab, wo der Wagner auch dazugehört, ein gutes Ding machen dieses Jahr und uns auch stolz machen werden hier als deutsche Bürger, finde ich.
Bisschen Ruhe und Gelassenheit, so wie in Heidenheim, ne?
Ja.
Mit Herrn Schmidt.
Weil,
mal gucken, ob das so lange wird.
Ich würde mal sagen, weil nach Nagelsmann kommt nur noch Frank Schmidt und was anderes geht nicht. Ja, aber der Frank bleibt in Heidenheim, das ist einfach so, das versteht ihr ja sowieso alle.
Dankeschön, Martin. Danke.
Ja, sehr sympathisch. Matthias, du kennst dich ja. Was war da noch?
Grüße an meine Frau.
Ja, Grüße an die Frau, ja, okay. Also ihm geht's gut, ganz offensichtlich.
Ihm geht's sehr gut.
Haben wir noch mitgekriegt. Matthias, du kennst dich gut aus mit der Wirkung auf bestimmte Entscheidungen, was die Öffentlichkeit angeht. Wäre das denn vermittelbar gewesen für Julian Nagelsmann in der Situation jetzt dem DFB sozusagen abzusagen und sich für einen Verein, ob das jetzt der FC Bayern ist oder ein anderer, zu entscheiden, hätte das seinem Image nicht sehr geschadet? Hätten die Leute es nicht verstanden?
Ich glaube, das wäre schwierig gewesen, weil zu Recht in der Wahrnehmung der Fußballfans Bundestrainer das Größte ist,
ganz oben,
was es für einen Trainer geben können muss. Dann kann es immer noch im Umfeld möglicherweise Themen geben, wo man auch außenstehend sagt, okay, kann ich verstehen, dass man sich nicht darauf einlässt. Aber so wie der DFB das jetzt gestaltet hat, mit Rudi Völler, den schon mal klar zu machen, und man merkt das ja, wie die beiden miteinander umgehen, dass das sehr, sehr gut passt, Das wäre für Nagelsmann schwierig gewesen. Ich glaube aber trotzdem, dass er sich so entschieden hat, weil er auch wirklich total Bock auf den Job hat. Also was gibt es Größeres, als mit 36 die Nationalmannschaft trainieren zu dürfen, mindestens noch 2 Jahre. Der kann dann auch noch 20 Jahre jeden Verein dieser Welt trainieren. Und ich glaube, so in, weiß ich nicht, vielleicht 10 Jahren werden wir ihn auch noch mal beim FC Bayern sehen, wenn sich das alles gelegt hat, wenn er seine Erfahrungen gemacht hat. Ich glaube immer noch, der FC Bayern ist kein Verein für Trainer so Mitte 30. Das ist noch nicht das richtige Alter, um hier zu arbeiten. Der hat wahnsinnig viel richtig gemacht nach diesen beiden schlechten Länderspielen im November. Hat bemerkenswert konsequent umgebaut. Und da hat man, finde ich, schon gemerkt, dass er angefangen hat, sich mit dieser Rolle auch richtig zu identifizieren. Und insofern in jeder Hinsicht nachvollziehbar und auch schön für den deutschen Fußball, dass es so gelaufen ist.
Stefan, du hast in deiner T-Online-These dich auch zu diesem Thema geäußert und sagst Folgendes: Die Vertragsverlängerung von Julian Nagelsmann beim DFB ist richtig und logisch. Wäre schade gewesen, wenn er den von ihm eingeschlagenen Weg nicht weiter mitgegangen wäre.
Ja, erstmal diese Verlängerung des Vertrags zum richtigen Zeitpunkt. Du hast jetzt Ruhe drin. Du kannst dich wirklich fokussieren und konzentrieren auf die Vorbereitung EM im eigenen Land. Und ich glaube, das ist einfach harmoniert, auch vor allen Dingen mit dem Rudi Völler. Und er mit Sicherheit in Gesprächen ihm auch alles vermittelt hat, dass sie zu dieser Entscheidung gekommen sind. Und ich glaube, diesen Weg auch anzufangen mit dieser Kaderzusammenstellung vor den letzten beiden Länderspielen plus die gezeigten Länderspiele, es ist eine gewisse Euphorie entstanden und die musst du dann auch mitnehmen und dann auch weiterführen.
Wäre es für dich zu frisch gewesen, sozusagen die Trennung, um zurückzukehren? Max Eberl hat gesagt, der Stachel saß offensichtlich noch tief bei Julian Nagelsmann.
Also ich kenne Max persönlich gut, auch wie er gearbeitet hat in Gladbach und insgesamt als Mensch. Ich denke, mit ihm hätte er zusammenarbeiten können. Da sehe ich jetzt nicht so ein großes Problem für ihn selber, aber das kann ich schon nachvollziehen. Da sind viele Leute auch beim FC Bayern, die mitreden und das tust du dir so schnell nicht ein zweites Mal an, bin ich dabei. Aber mit Max, glaube ich, hätte er das hinbekommen. Deswegen bin ich aber trotzdem auch sehr glücklich aus deutscher Sicht, weil wir sehen ja gerade, wie schwer es ist für die beiden wichtigsten Trainerpositionen, Bundestrainer und Bayern München in Deutschland, dort jemanden zu finden, wo alle das Gefühl haben, der ist der Richtige.
Und Barcelona und Liverpool suchen auch noch. Also genau, wir haben eine Gesamttrainersituation, die einmalig ist.
Deswegen glaube ich, dass das grundsätzlich gut ist, aber ich warne ein wenig davor. Wir durften ja auch die Länderspiele begleiten und der Anfang ja mit USA und Mexiko, da haben ja alle gedacht, oh, alles ist wieder wunderbar und da waren die Dortmunder Spieler dabei und Mats Hummels noch eine tragende Säule. Wir hatten ja auch dann Kontakt, aber das war eben auch der Anfang, nachvollziehbar. Und dann hat er gemerkt, nach den beiden ganz schwachen Spielen gegen Türkei und Österreich, ich muss jetzt dann doch etwas verändern im Kader. Und das zeigt die Stärke und Größe auch von Nagelsmann. Dass er dann sagt, okay, dann müssen wir einen anderen Weg einschlagen. Und der ist jetzt dann auch der Richtige. Und dann sind wir aber beim Punkt EM. Und dann wird eben im Endeffekt, und jetzt, da zahle ich jetzt gerne ein.
Oh, da wird nämlich erst abgerechnet. Licht und Schatten oder was kommt jetzt?
Nee, genau, Licht und Schatten und dann wird abgerechnet. Nein, am Ende wird nach der EM abgerechnet.
Ah ja, okay. Da ist der Tusch. Warum verfestigt sich zumindest bei mir der Eindruck, dass der FC Bayern nicht mehr so eine Anziehungskraft hat für Trainer? Hat das was mit dieser, wir haben das vorhin in dem Beitrag gesehen, mit dieser Liste der Großen, die relativ schnell so im Durchlauferhitzer hinten wieder durch die Drehtür rauskommen?
Ich glaube, der Eindruck ist falsch. Ich glaube, Xabi Alonso ist die Sondersituation gewesen. Und er hätte auch nach Liverpool gehen können. Ja? Und hat sich trotzdem entschieden, in Leverkusen zu bleiben. Nicht, weil Bayern keine Anziehungskraft hat, sondern weil das ein ganz gerader, toller Typ ist, der gesagt hat, die haben mir eine Chance gegeben. Wir sind hier auf einem Weg, der offenbar gerade sogar besser läuft, als er sich das selber hätte vorstellen können. Vermutlich wird es ja das Triple geben. Ich bin hier noch nicht fertig. Nein, das ist nicht optimistisch, oder? Das wäre doch fast...
Vermutlich. Also ich meine, die müssen noch Halbfinale spielen in
Europa. Ja, klar, ich sage ja vermutlich.
Und dann wartet ja auch noch Kaiserslautern.
Also ich meine, die haben jetzt seit gefühlten 300 Spielen nicht mehr verloren, haben einen Europarekord aufgestellt. Ich glaube, wenn man bei einem Verein gerade optimistisch bleiben darf, dann sind sie es. Und Xabi Alonso, glaube ich, guckt Richtung Real. Das wird der Verein sein, den er irgendwann nach Leverkusen trainieren wird. Und richtig ist, dass die Bayern eine sehr schlechte Trainerbilanz haben seit Guardiola. Das waren 3 Jahre mit Pep. Das war der letzte, der hier, ich glaube, sogar überhaupt 2 Jahre am Stück gearbeitet hat. Danach mit Ancelotti, mit Kovac, mit Flick, mit Nagelsmann, mit Tuchel. Es gab immer Gründe. Und trotzdem glaube ich nicht, dass das einen Trainer davon abhält, zum FC Bayern zu gehen. Das ist neben Real Madrid, Manchester City, Paris vielleicht aufgrund der Möglichkeiten, ist das immer noch eine der Top-5-Adressen. Und es ist ja auch immer eine Chance zu zeigen, okay, gerade ist hier ein bisschen Unruhe, lieber jetzt da reingehen, mitgestalten und es besser machen, dass sich dann alle positiv an mich erinnern.
Christian hat auch so ein bisschen gegrinst, als ich dir die Frage gestellt habe, weil das für dich Quatsch ist, dass das Trainer Abstand nehmen von einem Job beim FC Bayern?
Ich würde mir nie anmaßen zu sagen, dass eine Frage von dir Quatsch ist.
Doch, das darfst du.
Aber in dem Fall
war es Quatsch.
War sie, glaube ich, Quatsch. Also okay. Ich sehe das genauso wie du. Es ist doch, Bayern München ist der größte Club in Deutschland. Es ist weltweit einer der führenden Clubs überhaupt. Ich glaube aber auch, und deshalb ist es eine Ehre, bei Bayern München Trainer zu sein. Genauso glaube ich aber auch, dass sehr gute Trainer auch ein sehr gutes Gefühl dafür haben, wann der richtige Zeitpunkt ist, eine Aufgabe anzunehmen. Und ein sehr guter Trainer wird nicht von Bett zu Bett springen, nur weil gerade vielleicht ein etwas schöneres Bett lockt, sondern der wird erst die Aufgabe fertig machen, die er hat. Weil das ist, finde ich, ein elementarer Bestandteil eines sehr guten Trainers, dass er eine Aufgabe zu Ende bringt.
Ja. Und trotzdem kommt es ja gerade zumindest so aus der Ferne. Ja. Und trotzdem kommt es aus der Ferne zumindest so, nur so daher, dass es gerade eher weniger darum geht, wer den FC Bayern machen möchte, sondern wer überhaupt bereit ist, ihn zu machen. Zumindest klingt es so, wenn man von außen drauf schaut. Also ich erinnere mich, damals habe ich auch noch in München gearbeitet, als Pep Guardiola da war. Da war klar, der FC Bayern war der attraktivste Club plötzlich für Pep Guardiola, den vielleicht damals größten Trainer, oder heute wahrscheinlich auch noch. Dann kam Carlo Ancelotti. Also das waren die beiden Riesennummern. Und jetzt hat man das Gefühl, die Bayern müssen kämpfen, um einen Trainer zu bekommen. Zumindest ist das der Eindruck. Vielleicht täuscht es auch.
Ja, und es ist ja auch so, dass man die zwei vielleicht momentan heißesten deutschen Trainer, wenn man Klopp jetzt mal außen vor lässt, ja schon versucht hat und verschlissen hat. Ja? Also in dem Regal Trainer, ist ne, da halt sind kaum ja noch jemand da.
Dabei, genau. Und dann Jürgen Klopp, da sind wir, glaube ich, uns alle sicher, dass er jetzt erstmal wirklich ein Jahr Pause macht. Und ich träume sogar zu, weil ja viele sagen, dann kommt er aber ganz sicher als Bundestrainer oder bei Bayern München. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ihm das gefällt, weil das ist wirklich da hart, in der Premier League zu arbeiten und so einen Verein wie Liverpool wieder ganz nach oben zu führen. Das kostet richtig viel Kraft. Mhm. Siehe Christian Streich, Ralf Rangnick hatte Burnout-Syndrom. Also der Trainerjob selber bringt ja auch wirklich eine bestimmte Qualität, die du mitbringen musst und gleich ein Arbeitsniveau auf 24 Stunden. Das ist wirklich ein richtig harter Job. Und ich weiß, jetzt sagen viele, dafür verdienen sie auch Millionen. Aber im Endeffekt geht es ja auch um deine Gesundheit. Mhm. Und da bin ich aber auch bei dir. Dieses Gefühl habe ich trotzdem, dass man bei Bayern jetzt nicht mehr einfach so sagen kann, der kommt zu uns, weil wir sind der FC Bayern München. Das hat sich, glaube ich, schon ein bisschen geändert.
Wir sprechen gleich weiter, auch über eine tolle Woche des deutschen Fußballs im europäischen Wettbewerb. Drei Vereine im Halbfinale, das gab es zuletzt vor 29 Jahren. Gibt uns das Rückenwind der Bundesliga und auch der Nationalmannschaft, vielleicht vor der Europameisterschaft? Das ist unser Thema nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Willkommen zurück hier in München unter Palmen. Der Stahlwerk-Doppelpass am heutigen Sonntag. Und ich habe ja vorhin schon von dieser tollen Woche für die deutschen Vereine im Europapokal gesprochen. Zum ersten Mal seit 29 Jahren. Drei im Halbfinale, die Bayern, der BVB und Bayer 04 Leverkusen. Katharina.
Ja, weil es so schön ist, wollen wir uns natürlich auch noch mal die Bilder so ein bisschen dazu auf der Zunge zergehen lassen. Was für eine erfolgreiche Woche im Europapokal. Du hast es gerade angesprochen, 1995 war das. Da waren eben genau diese drei Mannschaften damals auch zuletzt eine Runde weiter. Also damals im Halbfinale des Europapokals. Übrigens nur die Bayern damals im Champions-League-Halbfinale. Bedeutet übrigens aber auch, das ist für die UEFA-Jahreswertung, das klingt erstmal so sperrisch, richtig, richtig gut. Und das wiederum bedeutet für uns ebenfalls gut, denn wir könnten dadurch einen fünften Startplatz für die kommende Champions-League-Saison haben. Das hängt ja alles mit dieser Champions-League-Reform zusammen. Es wird vier neue Startplätze insgesamt geben und zwei davon gehen dann eben an die international bestabschneidenden Länder. Und da stehen wir richtig gut da aktuell vor England momentan. Und da wir ja alle mitbekommen haben, da sind einige englische Teams jetzt rausgeflogen, außer Aston Villa noch in der Conference League vertreten. Und mit drei weiteren deutschen Mannschaften sind wir da eben ganz gut aufgestellt. Müsste schon einiges schiefgehen, dass wir da nochmal zurückrutschen und England oder Frankreich uns überholen. Insofern, es sieht richtig, richtig gut aus, dass wir einen fünften Champions League Startplatz bekommen. Und wenn dann noch mehr zusammenläuft, wir spinnen einfach mal dieses Szenario weiter. Wenn beispielsweise Borussia Dortmund Champions League-Sieger wird in dieser Saison, oh, hier geht schon ein Raunen durch die Menge. Ja, ja. Dann könnte es dazu kommen, dass wir möglicherweise sogar 6 Starter in der kommenden Königsklassensaison haben. Denn wenn beispielsweise Borussia Dortmund auf Rang 5 abschließt, also wir gehen jetzt einfach mal von der aktuellen Tabellensituation aus, dann würde Borussia Dortmund ja durch den Champions-League-Sieg sowieso qualifiziert sein für die kommende Saison in der Königsklasse. Und dann wäre Eintracht Frankfurt Stand jetzt ebenfalls mit in der Verlosung. Mensch, sieht doch richtig gut aus, oder?
Ja, Wahnsinn. Also im besten Falle tatsächlich 6 deutsche Starter in der Champions League. Ziemlich wahrscheinlich sind es 5. Das ist natürlich ein tolles Signal. Und was vielleicht für den deutschen Fußball noch wichtiger ist, dass man jetzt wieder gesehen hat, dass wir europäisch wirklich mithalten können. Und sogar die finanziell weit enteilte Premier League in dieser Saison hinter uns lassen. Das ist doch ein gutes Zeichen, oder?
Ja, das sind natürlich, diese direkten Vergleiche waren jetzt ja enorm wichtig. Bayern, Arsenal und jetzt eben auch Leverkusen gegen West Ham. Dass wir das geschafft haben, ist wirklich mitreißend. Und wir dürfen das ja auch, oh, wenn es ein anderer Sender ist, ich darf das ja live erleben, jetzt seit 5 Jahren die Europa League. Und wie gut wir da immer vertreten sind mit den deutschen Teilnehmern und auch ein bisschen dafür dieses Glück haben. Aber sportlich sind sie wirklich besser. Und das ist natürlich so nicht zu erwarten gewesen. Also die Premier League, das habe ich eigentlich auch immer vor 5, 6 Jahren gesagt, die ist klar stärker als die deutsche Liga. Und da werden wir nicht mithalten können. Und dieses Jahr zeigen wir genau das Gegenteil. Das zeigt eben aber auch, welches Potenzial dann doch in diesen, sag mal, Top 10 Mannschaften oder jetzt dann eben auch gerade die Top 5, was da in uns steckt.
Wir sehen natürlich in der Bundesliga auch zwischen diesen Top 5 und dem Rest einen ganz schöne Lücke, auch wenn wir nach unten schauen. Die Abstände sind enorm. Trotzdem, wie wichtig ist es, dass auch wir als deutsche Fußballfans, auch die deutsche Fußballliga einfach mal wieder sieht, ey, es geht. Es ist nicht nur das Geld, sondern es ist vor allem die gute Arbeit, die man machen muss.
Also es ist eminent wichtig. Also dass jetzt 3 Clubs direkt im Halbfinale sind, ist natürlich schon ein Statement, was die Bundesliga damit abgibt. Und wir müssen auch eine hohe internationale Wettbewerbsfähigkeit haben, weil die natürlich am Schluss darüber entscheidet, wie attraktiv sind wir auch in anderen Märkten, wenn wir im internationalen Kontext weiterhin mithalten wollen. Und da gab es jetzt in der Vergangenheit auch die eine oder andere Diskussion, wie man die internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken kann. Ich erinnere an den Investorenprozess. Umso schöner ist es, dass wir es jetzt auch ohne Zutun in dieser Saison zumindest schaffen. Und das macht doch Hoffnung und Mut für die Zukunft.
Ist das die berühmte Momentaufnahme oder ist es mehr?
Also grundsätzlich, und die 3 Euro zahle ich dann gerne. Sie sind angemessener als bei Licht und Schatten. Erhöht.
Das hat er immer noch nicht verkraftet.
Erhöht Geld, erhöht viel Geld, die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg. Ja. Und darum wird die Premier League, wenn man sich so 10 Jahre anguckt, wird Real Madrid aus meiner Sicht da immer voranmarschieren. Aber wenn wir uns den Kader von Bayern München anschauen, dann gibt es ja keinen Grund, da überrascht zu sein, dass sie im Halbfinale der Champions League stehen. Und gerade die Europa League, da finde ich es eigentlich am bemerkenswertesten. Das war eine Zeit lang so ein etwas ungeliebter Wettbewerb bei den deutschen Vereinen, hatte man den Eindruck. Da ist man mit der B-Mannschaft hingegangen und hat eher den Stress meiden wollen.
Das hat Frankfurt irgendwie abgeräumt.
Eintracht hat diesen Wettbewerb für uns wirklich wieder wachgeküsst. Ja, die haben da eine Begeisterung vorgelebt und seitdem hat man den Eindruck, dieser Donnerstag, das war früher so der, da kann man auch mal früher ins Bett gehen als Fußballfan, und mittlerweile ist das wieder Pflichtprogramm. Und wir haben mit Xabi Alonso einen Trainer, den ganz Europa haben will. Ja, wir haben mit Borussia Dortmund und Bayern München die beiden Vereine, die die Champions League überhaupt gewonnen haben in den letzten knapp 25 Jahren für Deutschland. Insofern sind das ja alles für sich keine Überraschungsteams. Mhm. Ich glaube nur, dass diese Gleichung, im Zweifel drehe ich nochmal den Geldhahn auf und kann mir dann doch einen Declan Rice für 120 Millionen leisten, wie Arsenal es getan hat.
Der ist aber jetzt in dem,
da hat man ihn nicht so gesehen, aufgefallen. Beruhigend, ne? Genau. Aber in der Gesamtheit einer Kaderzusammenstellung, Jürgen Klopp sagt ja immer, der Unterschied zwischen Liverpool und Man City ist die Ersatzbank. Mhm. Ja, und im Normalfall ist Man City so aufgestellt, dass es schwer ist, die jedes Jahr da rauszuhauen. Real Madrid hat uns den Gefallen jetzt getan. Und ich glaube, das ist für Bayern auch ein dankbarer Gegner, als es City gewesen wäre.
Wie siehst du denn da das Kräfteverhältnis bei Bayern Real? Ist das ganz offen?
Das ist ein offenes Spiel. Im Halbfinale, da kannst du nicht mehr von Favorit oder wie auch immer reden. ich sage ja immer, du musst deine entscheidenden Spieler, Führungsspieler bei 100% sein. Die müssen dann auch funktionieren. Das ist ein Spiel, vielleicht kostet es 3 Euro, keine Ahnung, auf Augenhöhe.
Nö, dir lasse ich das
nicht. Ja, wir freuen uns Matthias drauf.
Auch, kriegt er noch 3 Euro.
Auch Borussia Dortmund gegen Paris. Warum sollen sie nicht die Möglichkeiten haben, dass es wirklich zu diesem Finale in Wembley kommt? Ja, wir erinnern uns 2013, genauso wieder zu diesem Duell Bayern München gegen Borussia Dortmund. Ich würde es mir wünschen.
Und Bayer Leverkusen hat ja mit Rom noch eine Rechnung offen. Ist jetzt anders. De Rossi ist Trainer, damals war es Mourinho. Aber auch da sind sie Favorit, so stark wie sie sind? Oder siehst du das offen?
Nee, das sehe ich ähnlich wie Stefan. Also im Halbfinale, da hast du schon das Gefühl, boah, jetzt ist nur noch 2 Spiele und dann geht es um den Titel. Und davon träumst du ja eigentlich jede Saison, gerade international. Da kommt man eben auch nicht so oft hin. Mhm. Und Leverkusen hat nun gegen Rom letztes Jahr gespielt im Halbfinale, total unglücklich verloren. Vielleicht können wir uns noch erinnern, da hat ja wirklich Mourinho und Rom haben ja den Bus geparkt im eigenen Tor. Und Leverkusen ist angerannt, hat dieses eine Tor nicht geschossen. Und jetzt aber ist der Unterschied mit Daniele De Rossi, da kriegen sie wirklich auch sportlich gerade die Kurve in der Liga. Die sind wieder erstarkt und er ist ja eine Legende dort im zentralen defensiven Mittelfeld. Fast vergleichbar ein bisschen mit Alonso. Deswegen bin ich mal gespannt, wer sich durchsetzt. Aber ganz klar natürlich hoffe ich, dass Leverkusen das schafft, weil das wäre natürlich die Saison überhaupt, wenn du dann im Endeffekt noch die beiden anderen Titel gewinnst.
Also, tolles Zeichen für die deutsche Bundesliga. Freuen wir uns drauf auf diese Halbfinalduelle und machen jetzt nochmal eine kurze Pause. Und danach erfahren wir, wie die Zuschauer zu Hause die Situation des ersten FC Köln einschätzen. Wir haben ja in unserer Frage der Woche gefragt, schafft der FC Köln den Klassenerhalt? Ja, jein oder nein? Bin gespannt auf Ihre Antworten. Kurze Pause und dann melden wir uns gleich wieder hier im Stahlwerk Doppelpass. So, noch einmal herzlich willkommen zurück zum Stahlwerk Doppelpass. Katharina ist bei uns in der Runde angekommen und legt jetzt los. Einmal noch räuspern und dann,
wenn die Stimme da ist,
marschier durch.
Wir haben natürlich wieder den Hinweis für Sie, liebe Zuschauer. Wenn Ihnen das hier gefällt, was Sie bei uns sehen, beim Doppelpass hier in der Sendung am Flughafen, können Sie natürlich immer auch gerne Gäste hier bei uns sein. Aber wir sind auch bei Ihnen vor Ort. Also gerne mal reinklicken auf sport1.de. Da finden Sie dann möglicherweise eine Stadt in Ihrer Nähe und sind ganz schnell auch mit dabei und können mitdiskutieren. So wie ja auch bei unserer Frage der Woche, die wir vorhin natürlich auch in Richtung des ersten FC Köln gestellt haben. Natürlich aufgrund unseres Gastes Christian Keller, der heute da ist. Die Frage war, ist der FC noch zu retten in dieser Saison, beziehungsweise rettet er sich selbst noch in dieser Saison? Die Auswahlmöglichkeiten waren, nein, Köln steigt ab, B, es geht in die Relegation oder C, ja, Köln kann sich retten. Da sieht es online sehr düster aus, was die Prognosen der Fans angeht. Über 80% sagen, Köln wird runtergehen in Liga 2. Ich würde sagen, wir hören mal rein, wie das am Dopaphon bei Ihnen aussieht.
Nach dem gestrigen Spiel habe ich nur noch wenig Hoffnung für den ersten FC Köln. Sollte Mainz heute gewinnen, ist, glaube ich, der Zug abgefahren.
Ja, der FC ist auf jeden Fall noch zu retten, wenn die Spieler sich mal bei ihrer Ehre packen würden. Aber mit einer derart schlechten Leistung wird es am Ende schwer werden, weil alle anderen im Abstiegskampf befindlichen Mannschaften deutlich mehr Kampfgeist an den Tag legen als der FC.
Der erste FC Köln ist für mich nach Darmstadt der zweite direkte Absteiger. Es wird auch nicht mehr für die Relegation reichen. Die Hoffnung auf Punkte in Mainz, denke ich, kann die Mannschaft begraben. Sie ist qualitativ nicht gut genug für die Bundesliga.
Also nach der gestrigen Leistung wird der FC Köln sich nicht mehr retten. Vorher hat der Rhein kein Wasser. Es sind viele, viele Fehler gemacht worden im Verein. Man hat den Trainer gewechselt und man kommt trotzdem nicht vorwärts.
Also bevor wir das gleich wieder weitergeben, habe ich noch als letzte Position hier die Spenden. Wir wollen natürlich auch noch mal vortragen, wer da heute Abend alles generös war, beziehungsweise heute Mittag vielmehr. Also, Geburtstagsgrüße gehen raus an Oma Gitti in Milmersdorf von Christian. Hans-Peter Walser aus Friedrichshafen hat gespendet. Markus und Julia Faulhaber. Daniels Weine grüßt alle dunkelrote Remsteller. Peter und Carmen aus Ahnsefahr. Dann haben wir die Dörner GmbH, Fass Vorgang. Daniel grüßt seinen Heimatverein Wacker Schönewalde. Der Skatverein Peak 10 in Minden hat gespendet. Daniel und Marcel grüßen ihre Familie in Gera. Scholz aus Regensburg war ebenfalls mit dabei. Rainer Und Jens, Grüße nach Rostock in die Seidenstraße. Familie Repan aus Coburg. Eva und Gerhard grüßen den FC Gnas in der Südsteiermark. Von den Doppelpassfreunden aus Neftenbach aus der Schweiz gab es auch noch was. Und die Golfgruppe Mein Sontheim. Da kamen 620 Euro zusammen. Vielen, vielen Dank dafür. Und damit geht's
wieder. Bin ich wieder. Ja, vielen Dank bei Ihnen hier im Publikum für die generösen Spenden. Wenn man das hört und liest, das Zutrauen zum FC Köln ist nicht so groß. Kampfgeist bei euch aber ungebrochen, nehme ich an, oder?
Also man muss jetzt ja kein Prophet sein, um dieses öffentliche Stimmungsbild vorherzusehen. Aber ein paar Sachen ganz kurz noch dazu. Erstens, die Mannschaft wird ganz sicher ein anderes Gesicht zeigen in den letzten vier Spielen. Zweitens, danke an die paar, die noch dran glauben. Ja. Und in Köln sind sicherlich noch ein paar mehr wie jetzt in dieser Umfrage. Und drittens, egal wie es ausgeht, der 1. FC Köln wird wieder aufstehen.
Das sind kämpferische Schlussworte. Vielen Dank für den Besuch, Christian Keller. Vielen Dank euch anderen auch. Am kommenden Sonntag ist Jochen Seyer hier vom SC Freiburg, der so ein bisschen erzählt, wie die letzten Spiele mit Christian Streich sind, was man mit Julian Schuster vor. Marcel Reif wird mal wieder zu Gast sein. Der ist ja sonst bei dir sehr häufig. Und eins haben wir aber noch zum Schluss, ist Steffen. Und Stefan, wichtig, es gibt ein Geburtstagskind heute, Stefan.
Ja, genau. Thomas Helmer hat heute Geburtstag. Ganz liebe Grüße von uns.
Thomas, na,
genieße
alles
deinen
Gute.
Ehrentag. Ganz liebe Grüße, herzlichen Glückwunsch.
Thomas. Und damit ist genau 30 Jahre her.
Was? Jetzt in dieser Zeit.
Was war?
30-jähriges Jubiläum Phantomtor.
Auch das ist noch, auch nicht nur genau Geburtstag, sondern auch noch so ein schönes Jubiläum. Ja. Also noch Thomas, liebe Grüße. Das war der Stahlberg-Doppelpass für heute. Nächsten Sonntag sind wir wieder da, wie gesagt, mit Jochen Seyer vom SC Freiburg. Danke Ihnen für heute. Bundesliga pur folgt jetzt. Schönen Sonntag noch.